Gut, wir wollen dann anfangen. Ich soll noch zwei Ansagen machen oder drei. Das erste ist, dass dieses Thema am nächsten Montag weiter verhandelt wird im Arbeitskreis Energiepolitik. Selber Ort, selbe Zeit. Das zweite ist, soll darauf hinweisen, dass es keine Kasse rumgeht, sondern dass Spenden, Saalspenden vorne am Büchertisch abgegeben werden mögen, weil irgendjemand die Kasse vergessen hat. Und das Dritte, was ich sagen soll, ist, dass es nachher für die Diskussion ein Saalmikro gibt, damit Diskutanten auch besser verstanden werden können. Im Prinzip hat unser Vortrag zwei Teile. Nach dem ersten Teil machen wir auf jeden Fall eine Diskussionspause sowieso. Ja.
Wenn man sich mit dem Thema Klimapolitik befasst, dann hat man es damit zu tun, das ist ein durchgesetztes Urteil. Man muss eigentlich inzwischen sagen, das ist sowas wie ein Volksvorurteil. Vor allen Dingen auch bei uns hier in Deutschland gibt in der Frage, worum es da eigentlich geht und was das Gute und was das Schlechte daran ist. Dieses Vorurteil lautet ungefähr folgendermaßen. Klimarettung ist eigentlich eine total gute Sache, für die jeder sein muss. Bedauerlicherweise ist es so, dass diejenigen, die sich dieses Gegenstands annehmen, nämlich die Staaten in Klimakonferenzen, damit schon den ersten Schritt in die richtige Richtung getan haben. Dummerweise zerstreiten sie sich dann auf den Konferenzen, wo sie sich treffen, immer so, dass es mit dem ersten Schritt in die richtige Richtung nichts wird, sodass man 25 Jahre nach der ersten Klimakonferenz zu dem betrüblichen Resultat kommt, dass die Staaten, die Mächtigen dieser Erde, sich unglaublich viel Mühe geben, das Klima zu retten, aber es immerzu nicht schaffen. Ich möchte diesem Vorurteil mal Folgendes im Ausgangspunkt zu bedenken geben. Wenn auch und gerade diejenigen, die in dieser Welt das Sagen haben und die maßgeblichen Entscheidungen treffen, es 25 Jahre lang nicht hinkriegen, das, was sie angeblich selbst verfolgen, zu machen und immer nur scheitern, dann haben sie vielleicht was anderes vor. Das ist sozusagen die Ausgangsthese, die ich immer in den Raum stellen will. Und ich möchte versuchen, an dem, was da passiert auf Klimakonferenzen, an den Argumenten, die die Politiker bringen, und die Argumente sind natürlich nicht nur Theorien bei denen, sondern sind ja Ankündigungen von politischen Maßnahmen, ich möchte versuchen, an denen zu zeigen, erstens, dass an diesem Vorurteil nichts dran ist und zweitens, wozu dann diese ganzen Klimakonferenzen tatsächlich der Sache nach gut sind und was auf denen eigentlich wirklich verhandelt wird. Das ist das Projekt und ich habe mich entschieden oder wir haben uns entschieden, wir machen das mal entlang der Rede, die die Bundeskanzlerin auf der letzten Klimakonferenz in Bonn gehalten hat, weil sie da eigentlich in den ganzen Argumenten, die sie da vorstellig macht, sehr schön die innere Logik, sag ich mal, dieses ganzen politischen Gegenstands, seiner Zielsetzung, seiner Programmatik und auch seiner Praxis eigentlich darstellt. Und wie gesagt, ich werde erstmal sagen, worum geht's eigentlich in Klimakonferenzen. Mein Partner wird dann in der zweiten Hälfte ein bisschen was darüber erzählen, was eigentlich der Gegenstand der zwischenstaatlichen Konkurrenz ist, die so heftig auf diesen Konferenzen ausgetragen wird. Ich fange mal mit einem zentralen Moment das, was ich Volksvorurteil nennen will, an, weil die Merkel auch damit anfängt und, glaube ich, nicht ganz zu Unrecht davon ausgeht, dass sie mit diesen Worten offene Türen einrennt. Die hat gesagt zum Einstieg ihrer Rede, wir sind hier zusammengekommen, weil wir vor einer, wenn nicht sogar von der zentralen Herausforderung der Menschheit stehen. Der Klimawandel, alle, die hier im Raum sind, wissen das, aber ich rufe dies auch allen anderen zu, ist für unsere Welt eine Schicksalsfrage. Sie, also diese Frage, entscheidet über das Wohlergehen von uns allen. Sie entscheidet ganz konkret darüber, ob Menschen auch in Zukunft noch zum Beispiel auf den Pazifikinseln leben können. Es hat also eine ganz besondere Aussagekraft, dass die Republik Fidschi als Inselstaat die Präsidentschaft der COP23 übernommen hat. Es ist uns in Deutschland eine Ehre, die Republik Fidschi hierbei zu unterstützen. Das sage ich im Namen der ganzen Bundesregierung. Unsere gemeinsame Botschaft lautet, wir wollen unsere Welt schützen. Es gibt viele Leute, die gerade die dem ganzen politischen Treiben in dieser Abteilung kritisch gegenüberstehen, die angesichts solcher Zitate gleich abwinken und sagen, das ist doch eh alles nur heiße Luft, das kann man der doch eh nicht glauben, was sie da erzählt. Ich halte das für keine gute Art, mit dem umzugehen, was Politiker sagen. Ich meine, es ist zielführender, wenn man mal das, was sie sagen, einem Wahrheitstest unterzeigt. Stimmt das überhaupt, was die sagen? Weil es ist gar nicht üblich, auch das gehört zu diesem Volksvorurteil, das, was hier behauptet wird, Menschheitsproblem, Schicksalsfrage, es ist gar nicht üblich zu fragen, stimmt das überhaupt, was die da erzählt? Deswegen ein paar Erinnerungen, das sind wirklich Erinnerungen, weil das im Grunde auch jeder weiß, das, was ich hier erzähle, sind Sachverhalte, die nicht irgendwie geheim sind, sondern sehr bekannt, aber die sich niemand interessanterweise an dieser Stelle mal als Gegenargument einfallen lässt. Sachlich genommen ist es nämlich so, dass es dieses gemeinsame Anliegen, von dem die Merkel da redet, überhaupt nicht gibt, dass es sowas wie ein gemeinsames Interesse der Menschheit, auf die sie sich da beruft, überhaupt nicht existiert, sondern dass die Praxis, die gesellschaftliche Praxis, die politische Praxis, die ökonomische Praxis des Umgangs mit den Fragen des Klimawandels eine ziemlich andere Sprache spricht. Klar, der Gedanke kommt einem erstmal sehr simpel vor, wenn der Klimawandel die Erde erwärmt und alle Menschen auf der Erde leben, dann sind auch alle betroffen. Aber das, schon das stimmt so nicht, das weiß auch jeder. Und schon gar nicht folgt aus dieser gemeinsamen Betroffenheit, selbst wenn man mal unterstellen würde, dass sie überhaupt existiert, eine Gemeinsamkeit in der Frage, was sind denn die Zielsetzungen, wenn man sich an diesen Schaden, und als Schaden wird es ja vorstellig gemacht, als ziemlich großer Schaden sogar, wenn der bekämpft werden soll. Wenn man sich mal die Abteilung dieser sogenannten Menschheit jeder für sich anschaut, dann merkt man, dass die Rede von der gemeinsamen Betroffenheit hinten und vorne nicht zutrifft. Die große Masse der Erdbewohner, die fallen entweder in die Kategorie, dass sie in boomenden Volkswirtschaften Feinstaub einatmen dürfen oder an ihren Arbeitsplätzen. Und die anderen in Ländern wie die Fidschis oder in afrikanischen Ländern sehen ihre Ernährungsgrundlagen dahinschwinden. Ist es wirklich so, jeder soll sich mal ernsthaft die Frage vorlegen, dass das, wovon diese Leute betroffen sind, der Klimawandel ist? Oder sind es nicht vielleicht ökonomische und politische Rechnungen mit ihnen, die darüber entscheiden, was aus dem Klimawandel an welchem Teil der Erde eigentlich wird und was nicht? Für die Unternehmen, um mal die andere Seite dieser Rechnung zu nehmen, ist der Klimawandel und sind dessen Wirkungen eine Konkurrenzbedingung. Prospektoren von Öl und Gas für Räder und so weiter rechnen sich neue Geschäftsgelegenheiten aus. Prospektion von Erdöl und Gas findet statt in arktischen Regionen. Da kann man jetzt mit Schiffen rumfahren, wo man es bisher nicht konnte. Andere Geschäfte gehen sicherlich auch darüber kaputt. Aber für diejenigen, die ökonomisch entscheiden, welche Konsequenzen aus welchen Veränderungen der Natur gezogen werden, praktisch gezogen werden, tun das halt nach ihren ökonomischen Rechnungen und nicht, weil es den Klimawandel gibt. Und erst recht nicht stimmt es für die politischen Subjekte, für die Staaten, die an verschiedenen Teilen der Welt maßgeblich das Sagen haben. Für manche, wie zum Beispiel die Fidschis, deswegen zitiert die Merkel die auch, weil es an denen schlagend einem entgegentritt, ist es nicht nur so, dass sie betroffen sind, sondern dass sie selber als Inselstaat mit sehr wenig Einnahmen und sehr, sehr wenig Fläche auch gar nicht, es gar nicht in der Hand haben, irgendetwas dagegen zu, gegen diese Wirkungen zu tun. Andere, die Anrainer der arktischen Regionen zum Beispiel, Russland zum Beispiel rechnet sich aus, jetzt kriegt es endlich mal einen eisfreien Hafen an der Nordseite. Manche sehen voraus, dass sie die Deiche erhöhen müssen und kümmern sich darum. Was auch immer, eine irgendwie geartete Gemeinsamkeit wird aus diesen verschiedenen Projekten auf diese Veränderung der natürlichen Bedingungen des Wirtschaftens und Politikmachens zu reagieren. Ein irgendwie gemeinsamen Nenner der Betroffenheit kann man da hinten und vorne nicht entdecken. Wenn von diesen ganzen verschiedenen Akteuren und ihren Gegensätzen und ihren Streitigkeiten geredet wird, als seien sie alle Teil einer einzigen großen Problemlage, dann wird gerade richtig absichtlich davon abgesehen, wer da eigentlich durch wen und warum geschädigt wird und wer in diesem Umgang mit der Natur Vorteile und Nachteile hat. Alle werden angesprochen in einer ganz und gar abstrakten Bestimmung, die ausdrücklich darauf besteht, dass man nicht daran denken soll, wie man eigentlich und durch wen betroffen gemacht wird, sondern sich als Gegenstand der Betroffenheit eben dieses abstrakte Ding namens Klimawandel denken soll. Kann man mal fragen, ist das bloß ein theoretischer Quatsch? Weil das ist es auf jeden Fall. Was soll das eigentlich? Eigentlich sind die Gedanken, die Überlegungen, die ich jetzt angestellt habe, überhaupt gar nicht schwierig. Und es ist ja auch nicht so, dass es nicht in gewisser Weise allen bekannt wäre, dass die Spekulationen und Rechnungen und Beschädigtheiten, die aus den Veränderungen der Natur kommen, dass die alle subsumiert werden unter diesen abstrakten Begriff. Aber es ist ja eigentlich sogar so, dass diese Abstraktion gerade gewollt ist. Man soll nicht daran denken, wie man selber persönlich und andere geschädigt sind oder aus dem Schaden anderer auch ihren Nutzen ziehen, sondern man soll sich gerade auf den abstrakten Standpunkt stellen, ich bin doch ein Menschlein wie alle anderen auch und als solcher ist es ganz schlimm, wenn ich auf einem Globus leben muss, wo das Klima in dieser Weise kaputt geht. Bezogen auf den großen Teil der Menschheit muss man übrigens sagen, ob die sich das anziehen oder nicht, ob die das mitmachen, zu sagen, ich fühle mich jetzt als Mensch betroffen, wenn die Fidschis untergehen, ist es eigentlich ziemlich egal. Wenn die deutsche Kanzlerin sich auf die Menschheit beruft, und das merkt man ja in dem Zitat auch an, dann zieht das nicht deswegen, weil sie sich darauf beruft, sondern weil sie die Kanzlerin ist, die sich darauf beruft. Dann sagt alle, aha, die Chefin der großen Wirtschaftsmacht Deutschland findet offenbar den Klimawandel ganz wichtig. Was hat sie uns denn zu sagen? Und dieses, was hat sie uns denn zu sagen, was kündet sie denn jetzt an, was sie tun will, folgt gar nicht aus dem Titel, auf den sie da beruft, sondern aus der Tatsache, dass jeder weiß, dass wenn Deutschland politische und ökonomische Entscheidungen trifft, das für ziemlich viele weite Teile der Welt, für die eigenen Insassen sowieso, ziemlich wichtige Konsequenzen hat. Merkel wirft sich in die Pose der Allgemeinheit. Aber warum tut sie das? Um der Welt zu sagen, was sie für Schlussfolgerungen aus dieser Pose ziehen will. Die Schlussfolgerung, die sie zieht, zieht sie übrigens, das will ich im Folgenden auch zeigen, gar nicht aus dem Menschheitsproblem, sondern die Schlussfolgerung, die sie zieht, zieht sie aus dem, was sie in Wirklichkeit ist, nämlich nicht der Hüter eines Menschheitsproblems, sondern der Hüter eines sehr wichtigen, weltwirtschaftlich sehr wichtigen Staates, einer politisch sehr wichtigen Nation. Das will sie sich nicht nehmen lassen, dass alles, was sie im Interesse dieser Nation tut, in Wahrheit etwas ist, was sie im Interesse für alle tut. Aber dass das nach der Seite hin eine einzige Heuchelei ist, die auf gar nichts anderes zielt, als zu sagen, unser Interesse ist doch das der Allgemeinheit, oder? Das kriegt auch irgendwie noch jeder mit. Der Sache nach, wenn man das mal tatsächlich einfach den Fakten nachnimmt, ist ihr Auftritt auf der Klimakonferenz ein einziges Dementi der Behauptung, wir alle sind betroffen und wir alle müssten was gegen den Klimawandel tun. Jeder weiß, dafür hat die Merkel ja sogar mal zwischendurch den Titel der Klimakanzlerin bekommen, jeder weiß, dass wenn die Merkel sich hinstellt und sagt, wir alle sind betroffen und deswegen habe ich folgende Vorschläge zu machen, dass sie die weltpolitische Führerschaft in der Frage beansprucht, was folgt denn eigentlich aus dem Klimawandel? Und wenn sie da eine Führerschaft beansprucht, dann geht sie ganz selbstverständlich davon aus, dass die ganze Gemeinsamkeit, die sie da beschwört, hinten und vorne nicht existiert, sondern in Wahrheit ein ziemlich handfester Gegensatz auch und gerade zwischen den Staaten unterwegs ist in dieser Frage und sie in diesem Gegensatz die maßgebliche Stimme haben will. Insofern, um nochmal auf meinen Ausgangspunkt zurückzukommen, ist Menschheit zwar als Berufungstitel verlogen, aber überhaupt keine Lehrformel. Das ist halt die Art und Weise, wie Staatsführer daherreden, wenn sie der Welt mitteilen wollen, was sie vorhaben und wenn sie klarstellen wollen, wie wichtig es ist, dass sie das vorhaben, weil sie der Welt ansagen wollen, was jetzt aus diesem Titel, aus diesem Klimaproblem zu folgen hat. Und zu was anderem, dafür sollten meine Ausführungen in Sachen, wie weit ist es denn her mit der Gemeinsamkeit in der Betroffenheit, ein paar Überlegungen anstacheln. Zu was anderem als der Untermauerung eines solchen Anspruchs taugt diese Abstraktion auch gar nicht. Interessen, Zwecke, Nöte kann man beurteilen, kann man kritisieren oder befürworten. Die Menschheit als dieses abstrakte Subjekt hat der Sache nach überhaupt kein gemeinsames Interesse. Und deswegen steckt man immer in das Interesse der Menschheit das rein, als Politiker, was man selber will. Dazu taugt dieser Titel und zu sonst nichts. Es ist also auch nicht zweckmäßig, sage ich mal, vom Standpunkt dessen, dass man sagt, was da mit den Lebensbedingungen von Leuten passiert, ist kritikabel, ist anzugreifen, da will man was anders haben, als es ist. Nicht gut, sich darauf zu berufen, dass die Politik da in dieser Frage doch in der Verantwortung stünde. Anlässlich der Klimakonferenz in Bonn gab es ja auch einiges an Demonstrationen und Aktionen von kritischen Institutionen. Und da habe ich mir ein Zitat rausgesucht von einem Flugblatt von Greenpeace. Die sehen die Sache folgendermaßen. Die globale Erwärmung erfordert Handeln im Turbogang. Doch die Klimaverhandlungen sind im Schneckentempo unterwegs, gebremst von Großkonzernen und kapitalistischer Profitlogik. Deutschland ist da kaum besser als die USA. So viel die Bundeskanzlerin auf internationalem Parkett vom Klimaschutz redet, zu Hause lässt sie die Kohlekraftwerke weiterlaufen. Während selbst weichgespülte Klimaziele den Lobbyinteressen geopfert werden, wird die historisch ungleich größere Verantwortung des globalen Nordens für den Klimawandel einfach geleugnet. Es ist natürlich ein bisschen ungut, wenn man seine Kritik mit einem Satz auf dem Abstraktionsniveau einleitet, die globale Erwärmung erfordert Handeln im Turbogang. Das würde ja die Merkel gar nicht bestreiten. Die würde nämlich den Satz genau so übersetzen, wie sie ihn selber sieht, nämlich genau das Handeln, was sie halt vorhat. Jetzt kommt der Vorwurf, und was macht die Politik? Die macht das nicht schnell, sondern langsam, und zwar warum? Weil sie von Großkonzernen und kapitalistischer Profitlogik gebremst wird. Das ist schon ein eigenartiges Argument. Immerhin redet Greenpeace ja darüber, dass der Grund dafür, warum die Luft verdreckt und die Wirkung Klimawandel eintritt, etwas mit den Rechnungen derjenigen zu tun hat, die in unserer Gesellschaft maßgeblich die wirtschaftlichen Ziele bestimmen. Wenn sie von Großkonzernen und kapitalistischer Profitlogik redet, dann scheinen ihnen ja bekannt zu sein, das ist ja im Übrigen ja auch kein großes Geheimnis, dass die Verwendung der Atmosphäre als Müllkippe hervorragend zu den Berechnungen von Unternehmen gehört, die halt nach Kosten und Ertrag ihr Geschäft machen. Die Idee, die würden die Merkel bremsen, halte ich aber für ausgesprochen widersprüchlich. Man kann sich ja, und das will ich auch im Folgenden tun, durchaus die Frage stellen, wie steht denn eigentlich die politische Gewalt zu diesen Rechnungen? Aber dass sie so dazu stehen würde, eigentlich würde sie diesen Rechnungen widersprechen wollen, lässt sich aber dann doch von den Rechnungen davon abhalten, was gegen sie zu tun, lässt ja ein bisschen eine erklärungsmäßige Leerstelle, nämlich die Frage, warum eigentlich? Man kommt nicht zu mehr als einer negativen Bestimmung des staatlichen Handels, nämlich eben der, dass er das nicht tut, was man von ihm will. Aber einen Grund für das, was er tut, hat man schlechterdings nicht gesagt. Deswegen wird einer meiner Anliegen oder unserer Anliegen in dem Vortrag sein, zu sagen, diese Leerstelle würden wir gerne ein Angebot machen. Also sagen, wie man sich das positiv zu erklären hat, warum Staaten so verfahren, wie sie verfahren. Statt immer zu sagen, die Unternehmen mit ihrer Profitlogik machen unsere Umwelt kaputt und der Staat tut nichts. Übrigens, so ein mächtiger und durchgesetzter Gewaltapparat kann gar nicht recht damit gekennzeichnet sein, dass er seine ganze Aktivität dauernd nur aus Unterlassungen besteht. Das ist für sich schon ganz schlicht gesagt sehr unglaubwürdig. Und dann kommt der schöne Satz, während die weichgespülten Klimaziele den Lobbyinteressen geopfert werden, wird die größere Verantwortung des globalen Nordens für den Klimawandel einfach geleugnet. Da muss man eigentlich den Greenpeace-Leuten sagen, hey, das tun die gar nicht, die leugnen gar nicht die Verantwortung. Die stellen sich glatt hin und sagen, wir sind die größten Luftverschmutzer und deswegen müssen wir uns auch darum kümmern, dass die Luftverschmutzung eingedämmt wird. Das hat man sich mal zu erklären, wie das eigentlich geht. Das ausgerechnet kann man da ja mal sagen, diejenigen, die überhaupt die ganze Welt nach diesem Prinzip durchorganisiert haben, sich für sich beanspruchen, die besten Bekämpfer der Wirkungen von dem zu sein, was sie sich selber hinorganisiert haben. Also nur, wie gesagt, um deutlich zu machen, was ich damit meine, dass man sich selber keinen Gefallen tut, wenn man der Politik zugute hält. Sie würde doch eigentlich einen braven, anständigen, menschenfreundlichen Zweck verfolgen und dabei immer Versäumnisse zu Schulden kommen lassen, weil man dann der Frage eigentlich ausweicht, die es eigentlich zu beantworten gibt. Ja, wenn Sie schon die Verantwortung haben und wenn Sie schon immer die eigentlich von Ihnen gewünschte Verantwortlichkeit vermissen lassen, was treibt Sie denn eigentlich dann? Dazu sagt Merkel in der Rede durchaus was sie treibt. Unmittelbar an das erste Zitat mit der Schicksalsfrage schließt das zweite an. Daher stehen wir, also aus der Schicksalsfrage sollte es folgen, das besagt dieses Wörtchen daher. Daher stehen wir zum Pariser Klimaabkommen. Daher, das ist jetzt die Aufgabe nach dem großen Erfolg, dass dieses Abkommen überhaupt zustande gekommen ist, müssen wir es jetzt gemeinsam umsetzen. Hierfür brauchen wir ein geeignetes Regelwerk. Genau daran wird ja auf dieser Konferenz gearbeitet. Es geht um Vertrauen und es geht um Verlässlichkeit in dem gemeinsamen Bemühen um dringend notwendige Fortschritte im Klimaschutz. Wir in Europa wissen um unsere Verantwortung. Das europäische Ziel, die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um mindestens 40% zu senken, setzen wir in der EU rechtsverbindlich um. Das ist schon sehr gewagt. Aus der abstrakten Behauptung, wir haben es mit einer Schicksalsfrage zu tun, umstandslos den Übergang zu machen, zu sagen, und wir, macht euch keine Sorgen, Leute, das Thema ist in guten Händen, nämlich bei uns, in den Veranstaltungen, in den Veranstaltern von Klimaabkommen. Wir haben die Sache im Griff. Und wie wir sie im Griff haben, zeigen wir jetzt auf dieser Konferenz, mit dem, dass wir diese Vorgaben des Pariser Klimaabkommens umsetzen. Ob die Fidschi-Regierung das bestellt hat als Antwort auf ihre Probleme, weiß ich nicht. Scheint mir jedenfalls mit deren Problemen nicht so fürchterlich viel zu tun zu haben. Ich möchte jetzt zwei Sachen mal trennen, weil für die Frage, was treiben die da eigentlich und warum, es wichtig ist, sich beides mal zu Gemüte zu führen. Was machen die da eigentlich? Die Behauptung im Ausgangspunkt ist, wir haben alle ein gemeinsames Problem, das ist eine Schicksalsfrage, das führt uns zusammen, das müssen wir gemeinsam lösen. Kaum gibt es eine Lösung, und die heißt nicht zufällig Abkommen, Vereinbarung, rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen Mächten, steht das große Problem im Raum, wie leiten wir aus unserer gemeinsamen Verantwortung eigentlich überhaupt Klimaziele ab? Ich rede jetzt also erstmal überhaupt über das Verfahren, was da offenbar ins Werk gesetzt wird. Erstmal ganz schlicht, wenn es sich bei der Klimarettung wirklich um eine alle gleichermaßen betroffen machende Angelegenheiten handeln würde, dann wären ja wohl nicht endlose Beratungen übrig. Beratungen übrigens, bei denen man sich im Ausgangspunkt noch nicht mal einig war, wie man den Schaden überhaupt definieren soll, den man da gemeinsam betreut. Es war einfach vom Faktum her genommen gar nicht der Fall, dass sich die Staatsführer getroffen haben, gesagt haben, ist doch schon klar, worum es hier geht, Klimarettung, ist auch völlig klar, wo der Schaden liegt, machen wir uns doch mal gemeinsam daran, den Schaden aus der Welt zu schaffen. Es hat ein endloses Gezerre gegeben, bis man sich endlich darauf geeinigt hat, der gemeinsame Nenner aller Schäden, die jeder so für sich entdeckt hat, heißt CO2. Und diese gemeinsame Definition des Schadens ist einer, den wir gemeinsam angehen wollen und können. Alle anderen Schäden und alle anderen Wirkungen lassen wir ausdrücklich draußen vor. Das Zweite, was auch aus der Pariser Klimakonferenz rausgekommen ist und das, wenn man die Sache mal wirklich unter dem Maßstab misst, es sei auf der Konferenz um die Rettung des Klimas gegangen, ja für sich eigentlich ein Scherz ist. Bereits bei Vertragsabschluss war klar, alle haben es gesagt, Die weitreichenden Klimaziele, die beschlossen wurden, sind unrealistisch. Trotzdem war die Konferenz ein großer Erfolg. Und der große Erfolg bestand tatsächlich in nichts anderem als der erstmal für sich genommen sehr matten Tatsache, dass man sich gemeinsam auf einen Stoff geeinigt hat, der das Schädliche ist, und einen Wert geeinigt hat, um den dieser Stoff vermindert werden soll. Dann ist es aber nicht mal so, dass man, wenn man sich dazu dann mal durchgerungen hat, zu sagen, wir wissen jetzt, wo der Schaden liegt, CO2, und wir wissen, wie wir ihn gemeinsam bekämpfen, CO2-Reduktion, dann geht es überhaupt erst los. Da gibt es ein endloses Gezerre um die Frage, wer wie viel, was muss man sich anrechnen lassen als Schaden, was kann man gegen andere aufrechnen, in welcher Zeit muss das überhaupt sein. Lauter Bedingungen der nationalen Umsetzung werden ins Feld geführt, die unmöglich erbracht werden können, wenn man diese und die denen die Volkswirtschaft viel zu sehr schädigen, wenn man sich auf diese Ziffern einlässt. Nach der Konferenz, auf der Konferenz kommen schon die völlig gegensätzlichen Standpunkte der Staaten in dieser Frage zum Tragen. Dann einigen sie sich auf einen Wert und einen Stoff. Und hinterher gibt es ein riesiges Theater, lauter gegensätzliche Auslegungen des Vertrags, ein einziges diplomatisches Hauen und Stechen, lauter Erpressungsmanöver gegeneinander. Und deswegen ist es ja auch so, dass die Merkel davon redet, sie von Vertrauen und Verlässlichkeit redet, weil eben in dem Sinne auf keinen der Beteiligten Verlass ist. Diese ganze Praxis von Klimakonferenzen, sich auf einen Gegenstand der Betreuung zu definieren, dessen Umsetzung dann eine einzige Konkurrenzaffäre ist, das lässt zumindest einen Schluss negativ erkennen. Den Schluss nämlich, dass es so weit mit dieser gemeinsamen Schicksalsfrage offenbar nicht her sein kann, wenn mehr als das, wie Sie immer selber sagen, nicht zu haben war. Und übrigens, da ist auch dieser Nachsatz in dem Zitat durchaus von Bedeutung, wenn die Merkel darauf verweist, dass Europa auf jeden Fall ihre Klimaziele einhält, dann will sie ja nicht bloß gesagt haben, dass sie brave Beschlussumsetzer sind, sondern dass sie sich auch als Vorteil, als Vorbild für das begreifen, was die anderen gefälligst auch zu tun hätten, aber nicht machen. Das soll der große Erfolg gewesen sein, das war der große Erfolg, dass man sich auf CO2-Reduktion als Programm der Klimarettung geeinigt hat. Und mit diesem Beschluss, und das ist jetzt der zweite Punkt, was ist eigentlich der Inhalt dieses diplomatischen Gezerres, mit diesem Beschluss haben Sie zugleich, und das ist jetzt gar kein großes Rätsel oder kein Geheimnis, weil das haben Sie genauso gesagt, auch das Feld benannt, wo die Umsetzung der Klimapolitik stattzufinden hat, das maßgebliche Feld, nämlich auf dem Felde der Energiepolitik. Seit der Konferenz in Kyoto, wo man sich darauf geeinigt hat, gelten diese beiden Gleichungen. Erstens, Klimarettung ist CO2-Reduktion. Zweitens, CO2-Reduktion findet statt als in der nationalen Umsetzung von moderner Energiepolitik. Weg von fossilen Energieträgern hin zu dem, was erneuerbare Energien heißt. Ich konfrontiere das nochmal damit, wie man die Sache sehen soll, und sage dann noch ein paar Sätze dazu, warum das nicht haltbar ist. Dieser Dreischritt wird da diplomatisch beschlossen. Übrigens nicht einfach als eine naturwissenschaftliche Tatsache, sondern eben als ein politischer Beschluss. Wenn, und das ist ja zweifelsohne der Fall, der Ausstoß von CO2 zu Veränderungen im Klima führt, die lauter schädliche Wirkungen auf alle möglichen Lebensbedingungen hat, erstens, dann müssen wir uns um die Reduktion von Treibhausemissionen kümmern, zweitens. Und drittens, das verlangt von uns allen eine Umstellung der Energiepolitik von fossilen Energieträgern auf andere Energieträger. Wenn man also der Frage nachgehen will, wenn schon dieses Klimaziel selber so eine seltsame Angelegenheit ist. Man setzt es in die Welt, streitet sich endlos darüber, beschließt es, sagt selbst dazu, dass die Beschlüsse gar nicht realistisch sind und kämpft dann, das war ja mein Einstieg, 25 Jahre darum, das in die Realität umzusetzen. Parallel dazu gibt es lauter gibt es lauter staatliche Umgangsweisen mit den Wirkungen des Klimawandels, die überhaupt nichts mit der Frage zu tun haben, ob es da ein gemeinsames Interesse gibt, sondern die halt die Wirkungen schädlicher oder nützlicher Art, die jeder einzelne von ihnen hat, gemäß den Mitteln, über die sie verfügen, da verfügt Deutschland über andere als Amerika und Amerika über andere als die Fidschis, für sich umsetzen. Diese ganzen Umgangsweisen, diese ganzen politischen und ökonomischen Maßnahmen, die Staaten aus den Wirkungen des Klimawandels ziehen, waren auf den Klimakonferenzen überhaupt nicht Thema. Darum ist es nicht gegangen. Die laufen so weiter, wie ich es am Anfang gesagt habe. Daneben ist ein Feld der Betreuung des Klimawandels eröffnet, die sich auf diesen Dreischritt kapriziert, den ich eben gesagt habe. Die Logik heißt, wenn immer mehr bebaubare Flächen in Ländern wie den Fidschis im Meer versinken, wenn die Stürme zunehmen, dann müssen wir uns um die Reduktion von CO2 kümmern. Und wenn wir uns um die Reduktion von CO2 kümmern, dann ist klar, wo das stattzufinden hat, nämlich mit energiepolitischen Maßnahmen. Und dieser Dreischritt, dieses Wenn, der Klimawandel ist der Grund dafür, warum wir die Energiepolitik umstellen müssen. Dieser Dreischritt entspricht schlicht und einfach nicht dem wirklichen Verhältnis von Klimarettung und Energiepolitik. Das will ich im Folgenden noch ein wenig erläutern. Ich will erst mal sagen, worin besteht eigentlich die Leistung dieser Umdefinition, dieser Festlegung darauf, wie Klimarettung überhaupt zu gehen hat und nur gehen kann. Erstens, und das gehört mit zu dem Vorurteil, was ich am Anfang erwähnt habe, klingt das Ganze so, als wäre das sowas wie ein naturwissenschaftlich begründeter Sachzwang. Ja, die Naturwissenschaft hat das schon alles rausgekriegt. Und die Zusammenhänge, die sie da entdeckt haben, die werden schon auch so sein. Also von den Wirkungen dass die Wirkungen des Klimawandels sind, daran gibt es sicherlich überhaupt keinen naturwissenschaftlich begründeten Zweifel. Die Zweifel setzen hier an einer ganz anderen Stelle an. Ich versuche es mal so auszudrücken. Wenn man einen naturwissenschaftlich begründeten Zusammenhang entdeckt zwischen CO2-Emissionen, zwischen Klimawandel, CO2-Emissionen und Energiepolitik, dann wäre ja vielleicht die Frage nicht ganz unangemessen, wo kommt denn dieses ganze CO2 eigentlich her? Es ist es ja nicht so, dass die Staaten sich diese Frage nicht gestellt hätten, aber auf eine sehr eigentümliche Art und Weise. Sie haben nämlich gesagt, ja klar, die Verursacher von CO2 sind maßgeblich die sogenannten großen Industrienationen. Aber gerade weil das so ist, ist es unbedingt nötig, das Quantum der Reduktion prozentual von dem ausgehen zu lassen, wie viel jedes Land schon in die Atmosphäre pustet. Damit haben die ein ziemlich weitreichendes Eingeständnis in der Sache gemacht. Sie haben nämlich sich erstmal dazu bekannt, dass die Produktion von diesem schädlichen Gas ein immanenter Bestandteil ihrer Wirtschaftsweise ist. Ein immanenter Bestandteil der Art und Weise ist, wie sie den Reichtum produzieren, auf den es ihnen ankommt, das Wirtschaftswachstum, das sie haben wollen. Sie gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass Reduktion von CO2 ein Schaden am Wirtschaftswachstum ist und sagen, der muss aber vertretbar sein. Und dann ist man schon ganz weit weg von der Frage, von der Behauptung, das sei eine Schicksalsfrage. Also die Frage nach dem Grund wird auf der einen Seite durchaus angesprochen. Der Grund, das Gas entsteht nicht einfach irgendwie von selber und es ist auch nicht einfach ein Naturprozess. Die Naturwissenschaftler sagen dazu anthropogen, was ja auch nicht so ganz die Wahrheit ist, weil das nicht so sehr der Anthropos ist, also als mehr diejenigen, die ökonomisch das Sagen haben. Aber das nur nebenbei. Man hat es also damit zu tun, dass gegen eine Wirkung gekämpft wird, bei ausdrücklicher Beibehaltung des Grundes, weswegen diese Wirkung überhaupt zustande kommt. Und dann auch noch gleichzeitig unter der Voraussetzung, dass die Maßnahmen, die Staaten sonst für oder gegen den Klimawandel machen, davon nicht behelligt werden dürfen. Und die Kombination dieser Feststellung lässt, meine ich schon, den Schluss zu, dass es dann wohl um die energiepolitische Umsetzung eigentlich geht und nicht so sehr um Klimarettung. Und zu dieser Behauptung, dann wird wohl die Methode, mit der man die CO2-Reduktion macht, nämlich die Veränderung der Energiepolitik, der eigentliche Gegenstand der diplomatischen Verhandlungen sein. Zu dieser Behauptung will ich im Folgenden noch ein paar Sätze sagen. Also wie gesagt, nur damit keiner das missversteht. Es geht mir überhaupt nicht darum, den naturwissenschaftlichen Zusammenhang zu leugnen. Es geht mir darum zu sagen, wie kommt der eigentlich überhaupt in der staatlichen Berechnung vor? Es ist ja auch sonst nicht so, dass die staatlichen Instanzen, wenn sie umweltschützerische oder sonst was für Maßnahmen treffen, einfach naturwissenschaftliche Ergebnisse in die Tat umsetzen. Das weiß jeder, der sich so ein bisschen mit dieser ganzen Politik der Grenzwertziehung und der Frage dessen, was dem Organismus so zuzumuten ist und nicht mal beschäftigt hat. Ja, klar sind das lauter naturwissenschaftliche Ergebnisse, aber was der Staat aus denen macht, verdankt sich Abwägungen, die mit Naturwissenschaft hinten und vorne nichts zu tun haben. Also, Zitat 3. Mit dem Klimaschutzplan 2050 hat Deutschland seine mittel- und langfristige Strategie festgelegt. Der nächste Schritt ist, diese Strategie mit konkreten Maßnahmen auszufüllen. Ich will hier ganz offen sprechen, das ist auch in Deutschland nicht einfach. Es geht auf der einen Seite um die Erfüllung dessen, was wir uns vorgenommen haben. Es geht auf der anderen Seite aber auch um soziale Fragen und Arbeitsplätze, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Frage der Reduktion der Kohle. Dabei geht es auch um Wirtschaftlichkeit, das heißt um die Bezahlbarkeit von Energie. Auch in einem reichen Land, wie wir es sind, sind natürlich erhebliche Konflikte in der Gesellschaft vorhanden, die wir vernünftig und verlässlich lösen müssen. Also eins unterstellt die Merkel einfach ganz selbstverständlich, das, was ich nämlich gesagt habe, nämlich dass CO2-Reduktion seinen eigentlichen Witz darin hat, dass das die Art und Weise, die begleitende Art und Weise ist, wie eine Umstellung in der nationalen Energieproduktion stattfinden soll. Dass das dasselbe ist, dass es darum geht, spricht sie an, wenn sie sagt, na ja, das haben wir uns eigentlich schon vorgenommen, aber mit der Braunkohle ist das so ein Haken, weil da hängen ja auch Arbeitsplätze dran. Zu dem Argument sage ich gleich noch was. Wie tritt in diesem Zitat eigentlich, in welches Verhältnis tritt hier Energiepolitik zu Klimarettung? Nochmal erinnert, wie sie angefangen hat. Schicksalsfrage. Dann spricht sie aber ganz offen aus, dass es da eine Alternative gibt, die es einem verantwortungsvollen deutschen Politiker gar nicht erlaubt, einfach diese Schicksalsfrage so in die Tat umzusetzen, wie sie es gerne tun würde. Und warum? Weil die Unternehmen, die bislang mit den alten Energieformen Geschäfte machen, dadurch geschädigt werden. Das ist ja die Wahrheit von dem Satz, es geht um Arbeitsplätze. Da spricht sie an, dass das die Benutzung der Atmosphäre als Müllkippe ein notwendiger Bestandteil der Geschäftsrechnung der Unternehmen sind, die diese Energieproduktion betreiben. Und dass diese Geschäftsrechnung für die Nation, für das Land, für den Kapitalstandort Deutschland so wichtig sind, dass man die nicht einfach dem Klimaziel retten kann, opfern kann. Und damit spricht sie ja aus, na klar hat Klimarettung ein Maß. Und das Maß heißt gar nicht, welche Schäden produziert sie, sondern das Maß heißt, wie wird sie zur Behinderung oder zum Mittel für Wirtschaftlichkeit. Und damit kommt sie auf den eigentlichen Zweck, auf ihre Weise zu sprechen, nämlich genau um die Wirtschaftlichkeit, die Energieproduktion leisten soll. Und deswegen zudem noch ein paar Sätze. Wirtschaftlich, Energieproduktion muss wirtschaftlich sein, hat drei Seiten. Die erste Seite ist das, was die Politik Versorgungssicherheit nennt. Es muss einen Zugriff auf Energie immer in dem Umfang und in dem Ausmaß und zu dem Preis da sein, wie es die nationale Wirtschaft verlangt. Zweitens ist es selber eine Geschäftssphäre, eine nicht ganz unwichtige. Und drittens ist es ein Kostenfaktor für die Unternehmen, die das maßgeblich mitentscheidet über ihre Konkurrenzfähigkeit. Das sind auch die drei Gesichtspunkte, unter denen die Nationen tatsächlich entschieden haben, ihre Energieproduktion umzustellen. Da sage ich jetzt mal nicht so viel dazu, weil das sollte im zweiten Teil des Vortrags noch ausführlicher behandelt werden. Nur die Erinnerung daran, das machen sie sowieso. Und dafür soll die CO2-Reduktion auch nützlich sein. Das gibt die Merkel unverhohlen zu, die sagt, Klimarettung folgt gar nicht, selbst wenn ich die als CO2-Reduktion definiere, folgt die gar nicht aus den Schäden, die sie anderswo anrichtet, sondern sie folgt daraus in dem Maße und in dem Umfang, wie sie dazu passt, dass die dafür nötige Energieumstellung ein Mittel für die nationale Wirtschaft ist und wenn das nicht zusammenpasst, geht sie halt nicht. Es ist nach der Seite hin schon das totale Dementi, dass hier ein gemeinsames Interesse vorliegen würde, das alle vertreten und das alle verfolgen. Nur ganz nebenbei, die Alternative, die sie da aufmacht, ist natürlich für die wirklich Betroffenen sehr eigentümlich. Was sagt sie denn? Wenn man einen Arbeitsplatz haben will bei einem rentablen Unternehmen, muss man das auch aushalten können, dass dieses Unternehmen viel Dreck in die Luft pustet, weil sonst arbeitet es unrentabel und dann sind die Arbeitsplätze weg. Wenn man also zu sehr auf dem Standpunkt der CO2-Reduktion beharrt, schützt man die Leute in ihrer Eigenschaft als welche, die atmen, aber beschädigt sie gleichzeitig in ihrer Eigenschaft als welche, die Geld brauchen. Das ist eine interessante Alternative, könnte man ja auch mal sagen, mit der man da offenbar von dieser Wirtschaftsweise konfrontiert wird. Aussuchen kann man sich das sowieso nicht, aber vorstellig gemacht wird es einem als, das ist die Alternative, vor der verantwortungsvolle Politiker stehen. Entweder sie schädigen ihre Leute dadurch, dass sie ihnen zwar die Luft sauber hält, aber dafür die Unternehmen unrentabel machen. Oder sie schädigt sie darüber, dass sie die Unternehmen rentabel macht, dann müssen sie aber leider die dreckige Luft atmen. Das soll aber gar kein vernichtendes Urteil über den Zweck und Inhalt dieser Sorte Produktion sein, sondern das soll ein Argument dafür sein, dass es zwischen diesen beiden Seiten des Klimawandels ganz, ganz unbedingt gut abzuwägen gilt. Das ist also die eigentümliche Art und Weise, wie die deutsche Kanzlerin auf den Zweck der ganzen Geschichte zu sprechen kommt. Die sagt selber, die Erfolgsmaßstäbe der Wirtschaft, die sie kommandiert, und von daher ja auch der Staat mit seinem Kredit und seinen Steuern lebt, die vertragen das ganz schlecht, dass man denen politische Auflagen macht, die die Rücksicht auf Mensch und Natur einfordert, weil zu der Sorte Rechnung, die die anstellen, gehört die Benutzung dieser Produktionsfaktoren als zu schädigende notwendigerweise dazu. Da ist die Umwelt Verschmutzung gar nicht ein etwas Schlechtes, sondern im Gegenteil ein nützliches Mittel der Verbesserung des Verhältnisses von Aufwand und Ertrag. Und was soll man aus dieser Mitteilung schließen? Ja, eben das, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Politiker es total schwer haben, in diesen Fragen richtig zu entscheiden und dass es ihnen aber obliegt, zu entscheiden, was von beiden in welchem Umfang sein soll. Und daraus kann man, meine ich, schon zu Recht den Schluss ziehen, dass es eben gar nicht stimmt, wie Merkel die Sache darstellt, sozusagen von hinten rum. Eigentlich ging es um Klimarettung, das ist aber so schwierig wegen der Arbeitsplätze und deswegen geht sie nur bedingt, sondern umgekehrt. Es geht um das Gelingen des nationalen Wachstums. Das muss in eins gebracht werden mit der Umstellung der Energieproduktion, warum die sein muss, dazu gleich noch. Und das muss verträglich damit sein, dass die Unternehmen, die mit Energie rentabel arbeiten lassen, dass die daraus keine Schäden, sondern Vorteile genießen. Das ist das Projekt. Und für dieses Projekt, wie eigentlich CO2-Reduktion für dieses Projekt eigentlich nützlich ist, dazu wäre dann im zweiten Teil des Vortrags noch ein paar Sachen zu erläutern. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Also wie immer Einwände, Fragen, Gegendarstellung. Gibt es Diskussionsbeiträge? Bitte.
Ach so.
Wir haben ein Saalmikrofon.
Hallo. Ja. Nee, ist aber nicht an. Ach doch.
Das ist gut.
Ja, ich wollte nur sagen, ich verstehe nicht ganz, was du, oder du, ja, was du dagegen, also es ist doch ganz klar, dass es ein Widerspruch gibt zwischen Kapitalismus und der Umweltzerstörung. Und es ist doch logisch, dass Merkel, also ich habe nun wirklich nicht viel Sympathien für Frau Merkel, aber dass Frau Merkel natürlich in einem Dilemma ist, also dass die jetzt so diese Klima in Paris gefasst haben, ist doch erstmal ein Vorteil, etwas Gutes. Und natürlich haben die Schwierigkeiten, damit umzugehen. Also ich habe gehört, dass in den letzten zwei Jahren oder weiß ich was, die Bundesrepublik sogar zurückgefallen ist mit diesen Ausstößen. Und jetzt neuerdings haben ja die EU hat gesagt, die sollten vier Städte, also den Nullverkehr da, also null öffentlicher Nahverkehr, das ist natürlich ein Dilemma. Und ich meine, aber ich finde, das ist die einzige Form, deswegen bin ich auch hierher gekommen, überhaupt den Kapitalismus zu ändern. Denn wir haben keine Arbeiterklasse, ja, ich sehe sie nicht. Aber es hat sich in dem Bereich einiges getan. Der Strom aus erneuerbarer Energie ist inzwischen 37%. Also sowas freut mich, ja. Und jetzt auf dem Hintergrund spielt sich das alles ab. Und es gibt auch verschiedene Bewegungen, also sowohl in den USA als auch in Kanada als auch in Deutschland. Also zum Beispiel auf dem vor der SPD-Parteizentrale war am Sonntag, da war nur Kampakt anwesend. Da habe ich keine KPD oder weiß ich was, keine Gewerkschaftsgruppe. Es war nur Kampakt als einzige anwesend, die gegen diesen Klima, dass es nicht in diesem Koalitionsvertrag nicht drin ist. Und und ich meine, das ist doch jetzt sozusagen, wie ich sehe, fast die einzige politische Bewegung, die es noch gibt, also progressive. Ja, so gut, ja, danke.
Hast du was dazu sagen? Du musst dich schon entscheiden, ne? Wenn du sagst, der Kapitalismus ist mit Umweltverschonung unverträglich. Wenn du den Satz ernst nimmst, verstehe ich nicht, wie du gleichzeitig sagen kannst, die Politik hätte mit ihren eigenen Beschlüssen ein Dilemma. Entweder folgt aus dem Satz, und das habe ich versucht zu zeigen, dass wenn die Sachwalter dieser Produktionsweise sich zusammensetzen und sich überlegen, wie stellen wir die Energieproduktion um, dann betreiben sie doch Kapitalismus. Das ist, aber ob das jetzt einfach oder schwer ist, ist halt.
Ist doch ein Widerspruch selber drin. Es geht doch. Ja.
Wie soll denn das anders gehen? Also, es ist doch nicht so, dass, die haben ja auch einen Kopf, die können ja auch denken. Mhm. Und natürlich sind sie abhängig vom Kapital, das ist ja richtig. Aber ich meine, ein Minimum an guten Willen rechne ich denen auch noch zu. Eigentlich kommt es ja genau in dem. Andererseits werden auch Schweinereien begangen, auch von diesen Politikern. Natürlich, weil sie abhängig sind vom Kapital. Aber das ist ein Widerspruch, in dem sie leben. Was soll denn man da anders machen?
Ich finde, du hältst denen ehrlich gesagt ein bisschen viel zugute. Das mag ja ein Widerspruch sein, aber sagst doch selber in deiner Rede, dass die Vorkehrungen zur relativen Beschränkung, sage ich mal, von in diesem Fall CO2, sich nicht einem antikapitalistischen Zweck verdanken, sondern genau diesem Ziel, die stattfindende und übrigens gemäß dem Wirtschaftswachstum stattfindende Ruinierung von Natur und Arbeit als Quellen des Reichtums vereinbar zu machen mit dem, worum es geht, nämlich Wirtschaftswachstum. Das ist doch der ganze Maßstab von dem her, das überhaupt in die Wege geleitet wird.
Ich dachte auch mal, jemand anders könnte was sagen, aber ich wollte nur sagen, natürlich ist das ein Dilemma und ich meine, natürlich im Zweifel sind Sie fürs alte System, also Sie sind im Zweifel gegen erneuerbare Energien. Das war ja diese jetzige Bundesregierung, der Gabriel hatte das EEG zurückversetzt. Im Zweifel sind Sie immer auf der Seite der Industrie und des Kapitals, das ist mir schon klar. Aber Sie, meiner Ansicht nach, versuchen auch einige doch noch was zu ändern. Und das ist eben, und das kommt ja auch zum Teil von unten, von den entsprechenden Bewegungen von unten, die ja vorhanden sind. Und ich sehe sonst keine, wie soll das denn sonst sich ändern? Also es geht doch nur so, es geht nicht mit so einer von außen kommenden Kritik, da wo, also gut, okay.
Aber weißt du, du schwankst auch irgendwie wie ein Rohr im Winde in deinem Argument. Auf der einen Seite sagst du, die sind abhängig vom Kapital, aber auf der anderen Seite haben sie einen guten Willen. Dann sagst du, sie sind gar nicht für erneuerbare Energien. Das sollte übrigens zwar überhaupt gar nicht die Auskunft, dass sie nicht für erneuerbare Energien wären. Aber da kommst du offenbar, weil du das so toll findest, wenn erneuerbare Energien stattfinden. Deswegen willst du gar nicht mehr wissen, warum und unter welchen Bedingungen sind sie für die. Weil das war nicht die Auskunft des Vortrags bisher, zu sagen, das ist ein schöner Titel, unter dem was ganz anderes stattfindet, sondern es war die Auskunft, sehr wohl, kommen auch noch ein paar weitere, aber war die Auskunft, unter welchen Bedingungen findet das statt? Ja, und das interessiert dich offenbar gar nicht, aber...
Weiß doch jeder Idiot, dass wir Kapitalismus haben. Da brauchen wir nicht extra darüber zu sprechen. Das ist doch nur allgemein bekannt. Das ist doch nichts Neues.
Also, ich meine, das weiß doch jeder. Also jeder
das
weiß
war das. Auch nicht das Neue, was ich erzählen wollte, dass wir Kapitalismus haben, sondern wogegen ich geredet haben wollte, war genau dieses Hin und Her eigentlich, was du jetzt gerade noch mal gesagt hast. Auf der einen Seite, auch bei dem Greenpeace, auf der einen Seite der Politik das sagt das Wort Dilemma, zugute zu halten, dass sie doch eigentlich einen menschenfreundlichen Zweck habe, aber dauernd von ihm abweicht, weil sie vom Kapital abhängen. Das halte ich für ein falsches Urteil über den Kapitalismus. Es ging nicht darum, dass ich behauptet hätte, dass irgendjemand denken würde, es wäre keiner, sondern dass die Urteile, die über die, wie der eigentlich geht, unterwegs sind, nicht zutreffen. Und deswegen auch die, ich sag mal so, die Subsumption von Opposition gegen Umweltschäden unter die Frage, die gibt es dann wenigstens noch. Da finde ich, tust du auch den Leuten, die sowas machen, ein wenig Unrecht. Weil die sehen, glaube ich, die Sache ein bisschen anders als du. Die sehen sich nicht als Ersatzvornahme für eine nicht vorhandene Arbeiterklasse, um das mal so auszudrücken. Nein, das läuft darauf gar nicht hinaus. Es ist eine völlig andere Zielsetzung.
Wenn Sie gestatten. Also erstens, ich finde es, besser so?
Ja.
Es stimmt so nicht, dass in dem Pariser Klimaabkommen Probleme der sozialen Umverteilung gar nicht erwähnt werden. Das sind sie. Nein, das steht hier in der Präambel. Wecken an, die nachhaltige Entwicklung und Kampf gegen die Armut und so weiter und so fort.
Ja.
Plus parallel wurden natürlich auch die globalen Nachhaltigkeitsziele formuliert 2015. Problem ist, die sind genauso ineffektiv und im Grunde betrügerisch, wie auch die im Pariser Klimaschutzabkommen formuliert sind. Darum soll es mir aber nicht gehen. Worum es mir geht, ist der Punkt, den Sie zur Diskussion stellen wollen, und zwar, was bedeutet eigentlich der Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Und hier kann ich zwei Momente oder zwei Chancen überblicken. Die einen kommen aus China, wo deren führende Klimaforscher sagen, naja, das ist erstmal für uns ein sehr, sehr großes Opportunity, eine sehr, sehr große Möglichkeit, die Führung in den Klimaverhandlungen weltweit zu übernehmen. Wir sind dazu bereit, wir brauchen mehr Unterstützung und wir haben da auch bestimmte Erfolge vorzuweisen, sowohl in allgemein nachhaltigen Zielen, also Reduzierung der extremen Armut, als auch in Klimaschutztechnologien. China hat ja in den letzten 5 Jahren mehr Patente in Klimaschutztechnologien angemeldet als Amerika. Und die andere Sache kommt tatsächlich aus Amerika. Paul Hawken schlägt vor, sagt, naja, wir müssen auch die Klimaerwärmung als eine Chance sehen, das ist erstmal ein Feedback. Und hier können wir aus einem ultraliberalen Paradigma einfach schauen, an Trump vorbei, an dem Ausstieg der Regierung vorbei. Der sagt auch, Trumps Ausstieg hat überhaupt das Thema Klimaschutz in Amerika so popularisiert, wie es vorher niemals war, was natürlich stimmt. Dass wir da schauen, was wir als zivile Gesellschaft, was wir als Unternehmer auch dazu beitragen können. Und diese Divergenz, also diese Lösungsansätze zwischen dem extrem statistischen Potenzial Chinas und dem extrem liberalen Potenzial Amerikas, also diese zwei Lösungsansätze, die wir im Moment sehen können, wo steht da Deutschland?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, an welches Wir du da denkst. Weil man kann sich, das wird ja der Gegenstand des zweiten Teils des Vortrags sein, man muss sich natürlich mit der Frage befassen, wie ist Energiepolitik ein Konkurrenzmittel der Staaten gegeneinander und wie wird unter die Konkurrenzinteressen, die da betätigt werden, von Amerika, von China, von Europa, wie kommen da überhaupt die Leute drin vor, die immer auf die sich immer berufen wird als diejenigen, die doch eigentlich betroffen seien? Aber ich würde erstmal überhaupt die Betrachtungsweise dessen, dass man sich quasi gleich geistig auf den Standpunkt der eigenen nationalen Führung stellt und sagt, wir müssen jetzt einen Weg für unsere Energiepolitik gegen China oder mit China oder gegen Amerika und mit Amerika führen, meine ich, ist ein bisschen anderer Gegenstand, als sich zu fragen, wie kommt man dann eigentlich in dieser Konkurrenz selber tatsächlich vor. Und mir ging es eigentlich um die zweite Frage und nicht um die Frage, wie schließe ich mich geistig dem deutschen oder europäischen Standpunkt in der Weltkonkurrenz um die Durchsetzung neuer Energieformen an. Weiß ich gar nicht, warum ich das tun sollte. Das habe ich versucht an dem Beispiel, was wird den Leuten eigentlich als Alternative serviert? Ich kann das auch nochmal, das sollte eigentlich erst als Argument im zweiten Teil kommen, ich kann das aber auch nochmal an diesen sogenannten erneuerbaren Energien illustrieren. Es ist schon eigenartig, dass die Gleichsetzung von weniger Schädlichkeit mit neuen Energieformen so kontrafaktisch einfach unter und das verbessert dann die Lebensbedingungen für uns alle durchgeht. Man kann also 1000 Fakten dafür aufzählen, aber es ist irgendwie eine seltsame Überlegung, dass die gleichen Unternehmen, die jetzt mit den neuen Energieformen Geschäfte machen, dass die andere Rechnung mit der Frage der Schädigung von Natur und Arbeit anstellen würden, als sie mit den alten, ist einfach eine sachlich unzutreffende Annahme. Die spiegelt sich dann darin, dass kaum wird Biogas modern, können die Mexikaner ihre Tortillas nicht mehr bezahlen. Wird in Staaten wie Malaysia werden ganz riesen Plantagen von Regenwald abgeholzt, um Plantagenwirtschaft einzusetzen und von den Wirkungen von Windrädern und so weiter und was man alles für Mineralien braucht, aus welchen Ländern der dritten Welt für deren Bau und so weiter. Warum sollten denn, das habe ich gerade gemeint, mit dass es so eigenartig ist. Na und? Was ist da? Ich habe jetzt einfach erstmal bloß Fakten referiert. Was ist denn ein Faktenreaktionär? Ich habe bloß einfach mal gesagt, die Vorstellung, wir haben es mit, es ist eine einfach kontrafaktische Behauptung, zu sagen, wir haben umweltschädliche Energieform, nämlich fossil, und menschenfreundliche, umweltnützliche Energieform, das sind die Erneuerbaren. Diese Behauptung, die hält einfach einer sachlichen Prüfung nicht stand. Ja, gut. Ja,
aber weißt du, du bist schon lustig. Vorhin hast du immer so viel Wert darauf gelegt, Kapitalismus, das weiß doch jeder. Jetzt möchte ich dich schon mal darauf hinweisen, dass eigentlich unter denen, die was gegen Kapitalismus einzuwenden haben, auch jeder weiß, die Rücksichtslosigkeit dieser Produktionsweise gegen Mensch und Natur, weil der Mensch behandelt wird, der Arbeitende, als Kostenfaktor und die Natur behandelt wird als kostenloser Produktionsfaktor. Und diese Rücksichtslosigkeit wurde jetzt nochmal erläutert, dass diese Rücksichtslosigkeit sich austobt, relativ egal, ob es um fossile Energieträger geht oder ob es um alternative Energieträger geht. Die tobt sich beide Male aus. Dafür stand das Beispiel, wenn ganz Malaysia dafür hergerichtet wird, Palmöl zu gewinnen und der Regenwald dafür abgeholzt wird, dass Biosprit erzeugt wird oder andere Hinweise von Windenergie und so weiter, dass dort dasselbe Prinzip waltet. Und das ist dir offenbar nicht bekannt. Oder davon willst du nichts wissen, weil du einfach so viel besser findest, dass...
Palmöl ist keine alternative Energie. Auf der anderen Seite, es stimmt, dass die Menschen im Kapitalismus ausgebeutet werden und die Natur als angeblich Faktor, der nichts kostet, dargestellt wird. Bloß er kostet ja was. Wie man sieht, er kostet nämlich sozusagen den Menschen, dass sie die Umwelt, die Natur langfristig zerstört wird, und der Mensch muss in der Umwelt und der Natur leben. Also ist die alternative Energie ein Ausweg daraus, aus diesem Teufelskreis. Und es gibt nur diese eine Möglichkeit. Und es gibt nicht die Möglichkeit, selbst wenn wir jetzt einen Sozialismus kriegen würden, und wir kriegen den nicht, das kann ich dir beschwören, dass sie, wie das so aussieht, dann würde sich nichts ändern und nichts bessern. Ich halte es auch für einen Fehler von Marx, dass er die Ökologie zu sehr an den Rand geschoben hat. Ich weiß, dass er auch einiges... Er hat einiges drüber geschrieben, aber sehr wenig im Verhältnis zu dem, was er sonst. Und es ist in dem Sinne ist es ist eine neue Gesellschaft ohne Ökologie überhaupt nicht möglich. Wir kriegen nur eine neue Gesellschaft, wenn wir auch Ökologie betreiben und aufbauen und nicht nur gegen den Kapitalismus, gegen den sind, gegen den ich auch bin. Aber.
Wenn ich da auch nochmal nachsetzen darf, ich denke, ich würde mich da solidarisieren. Die Beispiele, die du aufgezählt hast, das sind alles korrekt, das sind Fakten, ohne Frage. Aber ich denke, wir sind, und mit wir meine ich hier in diesem Raum Anwesenden, wir sind uns ja über die Problemanalyse soweit einig, wie auch die Regierung. Ich würde gerne über die Lösungsansätze, die im Moment zur Diskussion da sind, reden und da die Meinung hören.
Ja, ich teile das einfach gar nicht, dass wir uns in der Problemanalyse einig wären. Es ist ein Unterschied, ob man darüber redet, aus welchen Gründen moderne kapitalistische Nationen beschließen, sie vertragen die Abhängigkeit von Öl und Gas nicht mehr. Aus welchen Gründen die das beschließen und was dann die Konsequenzen sind, die sie daraus ziehen, das ist eine andere, und was das eigentlich für die Leute hier oder sonst wo heißt, ist eine andere Frage als, wie kommt die deutsche Energiepolitik in der internationalen Konkurrenz um die Umstellung der globalen Energiewirtschaft vor. Und es ist einfach ein Irrtum, das ist deswegen, was ich am Anfang sagen wollte, zu behaupten, diese beiden Fragen wären die gleichen. Es ist eine andere Frage. Ich sehe die von Ihrem Vorredner behauptete, also das von Vorredner behauptet wird, der Schutz der Umwelt ist überhaupt nur deswegen nötig als eigenständiger Zweck, weil von vornherein beim Produzieren und Konsumieren der Gesichtspunkt dessen, dass die Natur ein Mittel der Herstellung nützlicher Gegenstände ist, schlicht und einfach nicht zählt. Deswegen gibt's im Kapitalismus in der Tat eine Zusatzsorge. Und ich finde es etwas seltsam, wenn diese Zusatzsorge, die übrigens gar nicht Maß nimmt an den tatsächlichen Schädigungen der Leute, dass sie das nicht tut übrigens, das kann man daran sehen, dass die gleichen Konzerne, die sich von mir aus in Mitteleuropa den hier geltenden Umweltauflagen unterwerfen, in Ländern wie Chile oder Peru ganz anders zu Werke gehen. Da zählt offenbar die Frage, die ich aufgeworfen habe, nichts. Und um die ging es mir. Und ich habe was dagegen, dieser ganz anderen Frage zu subsumieren. Wie schafft es ein moderner Kapitalstandort, seine Energiepolitik von fossiler Energie wegzukriegen, ohne dabei die Rechnung von Unternehmen zu schädigen? Das ist die eigentliche Frage, die Sie sich vorgelegt haben. Entschuldige.
Ja, also ich würde der Analyse eigentlich zustimmen, dass die Energiepolitik wie alles andere kapitalistische Handeln auch in der Konkurrenz stattfindet und dass nicht die Motivation ist, die Verhältnisse für Natur und Mensch zu verbessern. Ich meine, man muss sich ja nur mal angucken, wann erneuerbare Energiepolitik eingeführt wurde. Ich denke da an die Ölpreise in den 70ern oder auch in den 2000ern. Da waren eigentlich so die da wurde das so eingeführt, dass man das überhaupt fördert. Mhm. Aber worauf ich noch hinaus will, warum man das eben befürworten könnte, ist, dass am Ende die Einflüsse auf Mensch und Natur eben allein durch technische Bestandteile sozusagen geringer sind als bei der Produktion mit fossilen Energiemitteln.
Würde es naheliegen, doch trotzdem dafür zu sein. Richtig? Nicht so ganz.
Ja, das soll ja aber nicht die kapitalistischen Verhältnisse rechtfertigen.
Sondern was?
Na, den Einsatz einer anderen Technologie.
Ja, okay, gut. Und jetzt? An der Technologie selbst ist ja nichts dran, woran man irgendwelche Zwecke, Absichten oder sonst irgendwas erkennen kann.
Ich glaube, wir machen das dann mal weiter.
Mhm.
Ja, aber dafür, deshalb kann ich doch für den Einsatz dieser Technologie sein.
Aber weißt du, das ist irgendwie ein bisschen eine erbärmliche Logik. Nur mal als Vergleich, da kannst du genauso gut sagen, es ist eigentlich prima, wenn eine Weltwirtschaftskrise ist, weil dann wird nicht so viel Schadstoffe in die Welt gepumpt. Und weißt du, wenn du dich einfach auf den Standpunkt stellst, immerhin kommt eine schädliche Wirkung nicht zustande. Das ist irgendwie geistig sehr bescheiden, sich dazu zu stellen, du willst zur Kenntnis nehmen, du weißt, mit welchen ungemütlichen Zwecken was veranstaltet wird, und dann sagst du, aber immerhin kommt dabei raus, dass mir die eine oder andere Sache erspart wird. Vielleicht das eine oder andere Kohlekraftwerk, wenn China sein Wachstum fortan so bestellt, dass sie zwar immer noch jede Woche mindestens ein Kohlekraftwerk bauen, aber gleichzeitig auch ein paar Solarkraftwerke bauen. Besser immerhin. So, was soll ich dazu sagen? Ich mache mal weiter, weil ich greife eigentlich auch einen Punkt auf, den ich einen guten Hinweis fand, den du im ersten Teil deines Beitrags gebracht hast, wo du darauf hingewiesen hast, in welchen Phasen von Energiepreisen die Energiewende so richtig ihren Auftrieb bekommen hat. Die eine Sache ist schon ein bisschen länger her, war der Ölpreisschock in den 70er Jahren. Das zweite waren die Entwicklung der Ölpreise 2006, 2007, 2010, als der Ölpreis weit über 100 Dollar war. Das ist ein ganz guter Hinweis für das, was ich jetzt erläutern will. Also wenn man es mal so nimmt, der bisherige Stand der Argumentation ging eigentlich dahin, so ein bisschen den Nebel wegzuräumen in dieser Frage der Umstellung der Energiewende. Es wurde vorgestellt, eine Bedingungslogik in dieser Rede von Merkel, die losgeht mit der großen Katastrophe Klimawandel. Klimawandel wird übersetzt in Kampf gegen den Klimawandel wird übersetzt in CO2 muss reduziert. Und rentabel soll sie sein. Es ist einerseits eine Staatsaufgabe, diese Energie bereitzustellen, und gleichzeitig überträgt der Staat diese Aufgabe selber wiederum Kapitalen. Es ist ja bekannt, denke ich, dass, wenn man mal von den Handy- und Internetgiganten wie Google und Apple und Facebook und so weiter absieht, dann sind eigentlich in den kapitalistischen Staaten sind die Energiekonzerne die größten Kapitale. Das heißt also, dass gleichzeitig das, was Voraussetzung für die kapitalistische Produktion an dem Standort ist, ist selber quasi eins der größten Kapitale an dem Standort. Die Kriterien widersprechen sich durchaus ein bisschen. Ich will das mal deutlich machen an billig und sicher. In Deutschland wurde früher Energie hauptsächlich aus Kohle gewonnen. Kohle stellte sich irgendwann, Kohleförderung, als ziemlich teuer heraus und wurde abgelöst durch Import von billigem Öl und Gas. Also die haben die Kohle aus dem Feld geschlagen unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit. Gleichzeitig ist sofort mit der Frage des Imports von Energie von außen für einen Verantwortlichen, und das meine ich jetzt ein bisschen, ich erläutere es. Verantwortlich heißt, der Staat stellt sich das gleich so als Frage der Abhängigkeit von anderen Nationen. Ihr kennt das, denke ich mal, beim Öl ist es am allerbesten von den Amerikanern bekannt, dass wenn jahrzehntelang das Öl gewonnen wird, im Wesentlichen aus dem arabischen Raum, dann haben die Amerikaner als quasi die Hüter des Weltenergiemarktes sich sofort auf den Standpunkt gestellt, dann müssen wir die arabischen Staaten beherrschen können. Dann müssen wir eine Kontrolle über die haben. Man merkt also an dieser Frage der Sicherheit sofort, wie viel imperialistische Machtentfaltung da sofort mit im Spiel ist, um die Sicherheit dieser Energiequelle zu garantieren. Wenn man nicht an die USA denken will, kann man auch einfach an Deutschland denken, wo sofort mit deren mit der Frage des Imports von Gas aus Russland sofort immer die Frage verbunden ist, machen wir uns dazu abhängig von Russland? Ist immer sofort im Schwange. Wenn man sich diese Kriterien also vor Augen führt und vor Augen führt, das ist jetzt wirklich kurz, man könnte da ein riesen Kapitel drüber machen, aber das sprengt dann das Thema hier. Wie viel Frage von Gewalt unter Nationen, wie viel Imperialismus da drin steckt, dann muss man sich mal überlegen, oder kann man sich überlegen, klar machen, was eigentlich der Reiz der Energiewende ist. Du hast das Stichwort gegeben, hatte ich schon kurz daran erinnert, die Energiewende ist extrem befördert worden durch eine Zeit sehr hoher Ölpreise, in denen klar ist, die Nation muss immer mehr Geld ans Ausland zahlen. Es streiten sich Wachstumsmächte wie China und andere, Indien und so weiter, streiten sich um diesen Rohstoff. Immer mehr Geld ist dafür wegzuzahlen. Und man konfrontiert das mit dem Standpunkt der Energiewende, der heißt, Produktion von Energie ist jetzt bloß noch eine Frage von Technologie und Kapital. Und beides besitzt so ein Land wie Deutschland. Dann ist es eigentlich, wie soll man sagen, kapitalistisch, imperialistisch gesprochen, wie ein Sechser im Lotto. Man zahlt perspektivisch gesehen nicht mehr einen großen Teil guten Geldes an fremde Nationen und fremde Kapitale und macht die reich und fett, sondern man produziert mit eigenen Mitteln die Energie auf dem eigenen Boden. Man ist die Frage der Abhängigkeit erstens los und kann sie zweitens sogar umdrehen. Man zahlt nicht mehr gutes Geld ans Ausland, sondern man hat umgekehrt die Chance, am Ausland zu verdienen, weil man selber verfügt mit der Technologie, mit der technologischen Erzeugung von Energie oder Umwandlung, muss man genauer sagen, von Energie, hat man die Möglichkeit, am Ausland zu verdienen und gleichzeitig dazu Abhängigkeiten des Auslands von einem selber zu stiften. Das ist eigentlich die wirkliche kapitalistisch-imperialistische Wucht dieser Energiefrage und der Energiewende. Und hier kommt man jetzt auf die Frage, warum ist es so wichtig, dass sich die maßgeblichen Konkurrenten auf dem Weltmarkt auf dasselbe Programm verpflichten? Und das kann man positiv und negativ beantworten. Negativ ist es, glaube ich, schnell einsichtig damit, eine Energiewende kostet. Und so perspektivisch lohnend die Umstellung auf Energie durch Technologie ist, so ist es zunächst mal so, das sollte jeder, der das erneuerbare Energiengesetz und die entsprechenden Anteile am steigenden Strompreis kennt, jeder sollte das wissen, dass das erstmal eine Belastung des ganzen Standorts und damit auch der Konkurrenzfähigkeit des Standorts ist und damit eben aller weiteren kapitalistischen Produktion, die auf dem Standort stattfindet. Und damit ist es erstmal die Gefahr, dass man auf der Weltmarktkonkurrenz ins Nachtreffen, in den Nachteil gerät. Und insofern ist es von größtem Interesse, dass die Konkurrenten sich auf dasselbe Programm verpflichten. Positiv ist es eigentlich nicht viel anders. Positiv geht es darum, dass die anderen sich ebenfalls auf dieses Programm verpflichten, damit diese Chancen, die ich eben geschildert habe, dass man an fremden Ländern, die sich ebenfalls auf Umstellung der Energieproduktion durch Technologie verpflichten, dass man damit eine Konkurrenzbedingung gewährleistet, unter der Deutschland erhofft, dass es mit seiner besonders frühen, besonders radikalen und so weiter Energiewende und seinen Potenzen auf diesem Felde, dass es dabei gewinnt. Ich komme mal zu diesem Zitat. Zitat 4 ist das auf dem Zettel. Wir haben, ich lese da nur einen Teil vor, wir haben während der deutschen G7-Präsidentschaft 2015 den gemeinsamen Willen bekräftigt, als Industriestaaten insgesamt den Weg der Dekarbonisierung zu gehen. Ich bin davon überzeugt, dass die Industriestaaten einen sehr speziellen und großen Beitrag leisten müssen, weil sie die Fähigkeit zu den notwendigen technologischen Entwicklungen haben, die Maßstäbe setzen können, aber natürlich auch, weil sie eine historische Verantwortung haben und zum CO2-Anstieg weltweit wesentlich beigetragen haben. Den Rest lasse ich mal weg. Also die, was sagt sie da? Die und nur die Industriestaaten haben die Fähigkeit, den kostspieligen Import fossiler Energieträger durch die technologische Umwandlung von Energie zu ersetzen. Weil sie die Fähigkeit haben, haben sie die Macht, neue Maßstäbe der Energieproduktion für die ganze Staatenwelt zu setzen. Verlogen ist daran eigentlich nur die Verwandlung von Merkels Interesse, die wesentlichen Konkurrenten auf die Energiewende zu verpflichten, in eine gemeinsame Verantwortung der Konkurrenten. Beachtlich, da wurde vorhin schon darauf hingewiesen, ist die Frechheit, diesen Anspruch auf Definition der Energiewende ausgerechnet mit der Selbstbezichtigung zu begründen, bislang den Globus mit seinen Schadstoffen versaut zu haben. Also das kann man sich wirklich schon mal reinziehen, weil das ist ja quasi einerseits eine moralische Selbstbeschuldigung, Selbstbezichtigung. Wir haben die Umwelt versaut, das wird aber in keinster Weise derartig weitergefolgert, dann stellen wir uns mal in die Ecke und schämen uns, sondern ganz im Gegenteil, das begründet die Verantwortung, die Macht und die Verantwortung in Zukunft ebenfalls zu definieren, wie Energieproduktion zu gehen hat. Merkel ist stolz darauf, die wesentlichen Konkurrenten endlich zu der gemeinsamen Willenserklärung gebracht zu haben, mit der Selbstverpflichtung auf CO2-Reduktion eine Konkurrenzbedingung für künftige Energieproduktion festzulegen. Und das ist eigentlich die wirkliche Bedeutung des Themas Klima. Der Titel dieser allgemeinen Betroffenheit durch den Klimawandel ist einfach haargenau passend für dieses Programm, Konkurrenten für sich einzuspannen. Das geht nun mal schlechterdings nicht gut, wenn man mit dem eigenen Interesse daherkommt, sondern das geht sehr gut, wenn man mit einer allgemeinen Betroffenheit daherkommt, der sich doch eigentlich niemand anders entziehen dürfte. Also das ist die Bedeutung von diesem Thema Klima, ist unsere Behauptung. Die Konkurrenten gewinnen einen Einmischungstitel in die Energieproduktion beim jeweils anderen. Und das geht natürlich nur unter halbwegs ähnlich gearteten Konkurrenten um den Preis, dass das auch umgekehrt gilt. Also dass die auch einen Einmischungstitel bei einem selber bekommen. Wie heikel eine erfolgreiche kapitalistische Nation jede Festlegung in Sachen Energiesouveränität findet, also wie wichtig diese Energiefrage für jede kapitalistische Nation ist, aus den Gründen, die ich am Anfang versucht habe zu erläutern. Das sieht man daran, dass mehr als eine Selbstverpflichtung auf Reduktionsziele nicht in die Tüte kommt. Dass jede Nation sich den Energiemix vorbehält, wie sie diese Selbstverpflichtung zu erreichen verspricht. Da beharrt Deutschland zum Beispiel, das wird ihm ja dann auch gerne vorgerechnet von Klimafreunden, beharrt Deutschland auf seiner extrem schmutzigen, aber auch extrem billigen Braunkohle. Frankreich beharrt auf seinen strahlenden, aber CO2-freien AKWs. Und nebenbei, auf der Konferenz, auf dieser Klimakonferenz in Bonn, gab es Staatenbündnisse, die haben sich mit einem Verzicht, einem freiwilligen Verzicht auf Kohlekraftwerke hervorgetan. Und unter diesen Staaten waren einige, die haben gar keine Kohlekraftwerke. Da war Deutschland mit seiner Braunkohle und Polen mit seiner heimischen Steinkohle überhaupt nicht amüsiert. Diese viel bejubelte Einigung auf ein Klimaabkommen 2015 in Paris spricht eigentlich auch nochmal Bände über die wirkliche Bedeutung des Themas Klima. Vom Standpunkt der Erderwärmung und der Folgen ist so gut wie nichts gewonnen. Das wissen alle Klimaschützer viel besser als ich. Aber vom Standpunkt Deutschlands mit der allgemeinen Anerkennung des Klimaschutzes eine Konkurrenzbedingung für Energieproduktion festzulegen, ist sehr viel erreicht. Und die Pointe besteht darin, dass die wesentlichen Konkurrenten USA und China diese Selbstverpflichtung in Paris eingegangen sind, die sie 2010 in Kopenhagen noch verweigert haben. Das liegt überhaupt nicht an der Einsicht der Staatenlenker in die dramatischen Folgen des Klimawandels, sondern es liegt umgekehrt daran, dass sie mittlerweile diese neuen Formen der Energieproduktion für lukrativ halten und daher selber das Interesse, wie Deutschland auch, an der Festlegung der Bedingungen ihrer Konkurrenz auf dem Feld entwickeln. Vielleicht ein kleiner Beweis nochmal für diese Behauptung. Der Trump ist ja aus dem Abkommen ausgestiegen und das soll ja offenbar da, wenn ich diesem Zettel hier folge, nächsten Montag auf der Fortsetzung dieser Diskussion auch nochmal Thema sein. Ich will das jetzt wirklich hier auch nur andeuten. Der Trump ist ausgestiegen aus dem Klimaabkommen von Paris und die erste Reaktion, die ich am nächsten Tag von deutschen Politikern gehört habe, war, da müssten wir eigentlich Importzölle auf US-Waren erheben. Also das Erste, was denen eingefallen ist, also dazu ist es nicht gekommen, aber das ist gar nicht so wichtig. Das Erste, was denen eingefallen ist, ist, wenn der sich dieser Verpflichtung entzieht, auf neue Formen der Energieproduktion und damit auch neue Kosten zunächst mal einzusteigen, dann verschafft er sich ja einen Konkurrenzvorteil. Und davon sind wir betroffen und deswegen müssten wir eigentlich Zölle erheben. Das zeigt wirklich nochmal sehr schön, worum es dabei geht. Man könnte auch sagen, ihnen müsste als Erstes einfallen, dann müssen wir die entsprechenden Reduktionsziele der Amerikaner übernehmen, wenn es so sehr ums Klima ginge. Die Folgerungen waren aber ganz anders. Von amerikanischer Seite aus ist es sowieso arschklar und vom Trump ja wirklich sehr klar ausgesprochen. Der sieht in dieser Festlegung, die Obama noch eingegangen ist, eben in Paris, auf diese Bedingungen von neuer Energieproduktion, der sieht darin eine für die USA absolut nicht hinnehmbare Schädigung der Freiheit der Kalkulation in Energiefragen. Der sagt, das kann doch nicht wahr sein, wir haben so viel billiges Öl unterm Boden und Gas und Kohle und dessen sollen wir uns jetzt entschlagen, das kann ja überhaupt nicht wahr sein. Wir nutzen alle Mittel, die wir haben und jede Vereinbarung ist eigentlich ein nicht hinnehmbarer Anschlag auf amerikanische Interessenverfolgung. Daran erschöpft es sich noch gar nicht, aber ich will das jetzt nicht vertiefen, weil das wäre wirklich ein eigenes Thema. Die Festlegung der Konkurrenzbedingungen auf Klimakonferenzen ist das eine. Das ist die Grundlage für die wirklich betriebene Konkurrenz auf dem Weltmarkt, für für Solarzellen, Windräder, Biogasanlagen und so weiter. In dieser Konkurrenz sieht Merkel Deutschland gut aufgestellt. Wir haben die Mittel und setzen die Maßstäbe, dann gelingt die Sache. Wem da Maßstäbe gesetzt werden sollen, wird nicht verschwiegen, anderen Staaten, die auch in Energiefragen unterwegs sind. Und so wird dann aus der Klimarettung eine deutsche Weltmarktoffensive. Nächstes Zitat. Dies alles geschieht ja auch in der Überzeugung, dass die Transformation hin zu einer emissionsarmen Wirtschaftsweise richtig angelegt große Wachstumschancen bietet. Erneuerbare Energien, Ressourcen und kostensparende Effizienztechnologien, klimaschonende Neuerungen im Gebäudebereich und im Verkehr, das und anderes mehr, wird auf den Märkten weltweit an Bedeutung gewinnen. Ich darf Ihnen sagen, dass in Deutschland erneuerbare Energien bereits die stärkste Säule der Energieversorgung ist und dass wir erleben, dass in einem relativ schnellen Tempo die Unterstützung für erneuerbare Energien steigt und deren Marktreife immer schneller erreicht wird. Also, was sagt sie da? Energiewende ist nicht nur die Umstellung eines zentralen Sektors der nationalen Ökonomie auf neue, gewinnträchtige Produktionsverfahren. Energiewende ist auch und vor allem die Besetzung auswärtiger Märkte, also der Standorte anderer Nationen mit der für eine solche Umstellung nötigen Technologiemarke Made in Germany. Dafür ist Deutschlands Status als Musterknabe in Sachen Klimaschutz gut und mit dem erreichten Konkurrenzvorsprung gibt Merkel ganz schön an. Nicht zuletzt so sichert sich die deutsche Wirtschaftsmacht ihren Status als Exportweltmeister. Was dabei mit dem Klima wird, sollte man deshalb nicht fragen, sich also auch nicht wundern, warum das Einhalten der Ziele immer nicht so recht gelingt. Denn so viel ist klar, das nationale Projekt mit der Umstellung der nationalen Energiewirtschaft auf zukunftssichere Energieformen, die Stellung Deutschlands als Weltwirtschaftsmacht zu sichern und auszuweiten, verlangt gerade möglichst viel Freiheit für das Kapital, für seine Kostenertragsrechnung, genau all die Schäden zu produzieren, die auf Klimakonferenzen als Berufungstitel für die Notwendigkeit der CO2-Wende Thema werden. Bei den Verhandlungen jetzt zur Großen Koalition hat man erfahren, dass Deutschland sein CO2-Reduktionsziel für 2020 nun auch noch offiziell aufgibt. Das halten seine ehrgeizigen Wachstumsziele offenbar nicht aus. Und was bemängeln Kritiker daran? Die bemängeln, dass Deutschland damit mit der Glaubwürdigkeit als Klimaschutzvorreiter seine Wachstumschancen auf dem Weltmarkt der erneuerbaren Energien verspielt. Und ich will mir jetzt gar nicht drüber auslassen, ob das geheuchelt oder ernst gemeint ist von denen. Es ist eigentlich ziemlich egal, weil die sich offenbar, selbst wenn es geheuchelt ist, sicher sind, dass ihre Bedenken quasi nur dann einen Stellenwert haben, wenn sie den gültigen Maßstab nennen für ihre Kritik. Und der gültige Maßstab ist Weltmarkterfolg. Den machen sie geltend, wenn sie den Einwand formulieren, sagen, das ist doch furchtbar schlecht, wenn Deutschland seine CO2-Reduktionsziele verfehlt, dann verliert es seinen Ruf als Vorreiter und dann verspielt es lauter Exporterfolge. Darum geht es offenbar bei der Energiewende. Ja, das, ja. Okay, gut. Ich mache nur einen kleinen, ich überspringe was und mache ein kleines Fazit noch, weil das einfach noch eine hässliche Pointe ist. gehe zum letzten Zitat über. Da wird sie nochmal pathetisch. Wir haben auf der einen Seite schmelzende Gletscher, steigende Meeresspiegel und Überschwemmungen und auf der anderen Seite Stürme, unerträgliche Hitze, Dürre, Katastrophen. Niemand, ich sage niemand, darf und kann das ignorieren. Wenn wir uns zudem die wachsende Weltbevölkerung vor Augen führen, wissen wir, zunehmende Konflikte um natürliche Ressourcen sind geradezu vorprogrammiert, wenn wir beim Klimaschutz nichts tun. Deutschland hat sich deshalb auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen stets dafür ausgesprochen, Sicherheitsaspekte des Klimawandels viel stärker in den Blick zu nehmen. Also man liegt nicht fehl in der Annahme, dass man da an solche Institutionen wie Frontex und Ähnliches denkt. Das ist schon beachtlich, wenn man nochmal denkt dran an den Anfang des Abends heute, da waren mittellose Gemeinwesen wie die Fidschi-Inseln, waren das Beweismittel für die allgemeine Betroffenheit. Und jetzt ist der Fortschritt dahin gegangen, dass die selber ein Ordnungsproblem sind. Also die imperialistische Macht Deutschland ergänzt ihr Projekt, ihr Konkurrenzprojekt Energiewende, um den Anspruch als Aufsichtsmacht über den Globus auch mit staatlichen Gewaltmitteln nach dem Rechten zu sehen. Dann nämlich, wenn sich die Opfer der Katastrophen als Problemfälle für die globale Ordnung erweisen. Also am Anfang waren die Probleme, die die Bewohner der absaufenden Fidschi-Inseln haben, der Berufungstitel für ein Umsteuern in der Energiepolitik sind. Und am Ende in diesem Zitat sind die vom Verlust ihrer Lebensgrundlagen Betroffenen selber das Problem, das Deutschland als Weltordnungsmacht zu betreuen verspricht. Gut, das wär's.
Ich würde vielleicht, hallo? Würde vielleicht noch einen Gedanken ja. ergänzen wollen. Auch an die Adresse derjenigen, die meinen, man sollte doch dran festhalten, dass Klimawandel doch eigentlich eine gute Sache sei. Dieser Übergang am Schluss zu sagen, die wachsende Weltbevölkerung ist das eigentliche Problem. Wenn man es mal theoretisch nimmt, muss man sagen, das kommt davon, wenn man nicht die wirklichen Verursacher und die wirklichen Opfer zum Thema macht, sondern ein allgemeines Menschheitsproblem als Ursache benennt. Im ersten Fall weiß man nämlich, dass die Frage, ob schmelzende Gletscher, steigende Meeresspiegel und Überschwemmungen und unerträgliche Hitze dazu führen, dass die Leute abhauen müssen aus den Gegenden, wo sie leben, eigentlich sehr viel weniger mit dem Klima zu tun hat und vielmehr mit den politischen und ökonomischen Verhältnissen in den Ländern, wo diese Naturereignisse stattfinden. Und die Verschiebung der ganzen Frage, warum geht es vielen Leuten auf diesem Globus so beschissen, auf das Argument, das liegt am Klimawandel, ist die ausdrückliche Verabschiedung davon, überhaupt den wirklichen Grund dafür, warum es denen dreckig geht, überhaupt mal zur Kenntnis zu nehmen. Darum ging es ein bisschen auch.
So, das Öl kommt ja eigentlich aus Amerika, wie man weiß. Also Rockefeller war der Erste, der da das Öl vermarktet hat. Also das Öl ist eine amerikanische Sache. Das Öl ist auch nach dem Zweiten Weltkrieg massenhaft nach Deutschland gekommen. Auch die massenhafte Automobilproduktion ist zuerst eine amerikanische Angelegenheit und zuerst nach dem Zweiten Weltkrieg hier nach Deutschland gekommen. Ich wollte nur sagen, dass der Obama hat zuletzt versucht, die Pipelines, die von Kanada durch die USA führen, stillzulegen. Hat er im letzten Akt, warum hat er das am Ende seiner Regierungszeit erst gemacht? Weil er davor nicht die Macht hatte, das zu machen. Das Erste, was der Herr Trump gemacht hat, hat das wieder aufgehoben. Dann, es ist so, dass in den USA es gibt kein natürliches Öl mehr unter der Erde, wie du eben behauptet hattest. Es gibt nur das Frackingöl. Und das Frackingöl ist in den ehemaligen Bohrlöchern von dem natürlichen Öl. Und das hat dazu geführt, dass der Ölpreis nach unten gedrückt worden ist. Sonst wäre der Ölpreis immer noch hoch. Außerdem hat die USA den ganzen Nahen Osten sozusagen in Geiselhaft genommen. Und zwar schon nach 1945 mit dem Pakt zwischen Saudi-Arabien und den USA. Mit Iran hat das Gleiche stattgefunden. Die ganze Ecke, jetzt ist dieser blutige Konflikt erstmal mit dem Irak und Iran. Es geht ums Öl und die Amerikaner sind die Hauptbeteiligten an der. Ach so, die Amerikaner sind die Hauptbeteiligten an der ganzen Geschichte, wie man weiß. Also jetzt, dass du jetzt diese relative Zwergennation Bundesrepublik sagst, natürlich haben die auch Interessen, aber zum Beispiel im Sektor der alternativen Energie haben sie das schon verloren an China. China hat Deutschland überholt. Ja, wie kommt denn das? Weil eben auch in Deutschland das deutsche Kapital, auch die deutschen Firmen sind immer noch am Erdöl gebunden. Die sind nicht auf der Seite. Gut, Siemens baut einen Windräder, ja. Es gibt da einzelne Sachen, aber im Allgemeinen sind die dagegen. Deswegen hat die Regierung Merkel, so progressiv sie sich gibt, in ihren Reden hat tatsächlich diese Sache gedrosselt, die deutsche Energiewende gedrosselt. Und das, wie gesagt, das hat dazu geführt, dass Deutschland nicht mehr führende Nation ist in diesem Bereich, sondern bitte? Ja, dass eben China das abgedeckt. Ja, ich meine, ich weiß, der evangelische Geist, der wehrt sich. Ich verstehe schon, ja. Ich habe dich verstanden. Ja, ist richtig scheiße. Wir sind alle Scheißtypen, wir sind alle Scheißdeutsche, ich weiß. Okay, ich weiß schon, worum es geht. Nee, aber jedenfalls, wollte ich gar nicht sagen. Ich will nur sagen, dass eben das gar nicht stimmt mit dem, dass dieser Vorsprung leider nicht mehr da ist. Und es ist eben wirklich so, dass ganz Europa ist eigentlich gar nicht so stark, wie man immer glaubt. Und ja, ist ja gut. Am besten, wir wären alle Zwergen und weiß ich was. Ist ja gut, ist ja in Ordnung. Ja, jetzt hat er mich aus dem Konzept gebracht. Also ich wollte nur, ich weiß schon, in was für eine Ecke du mich drängen willst. Ich kenne das, aber es ist einfach eine Fakten, die ich gesagt habe. Und ich meine, ich bin davon auch der Meinung, ich bin eben der Meinung, dass die alternative Energie die Zukunft ist, nicht nur für Deutschland, sondern überhaupt, weil wir gehen also vor die Hunde, das Öl geht dem Ende zu. Wie gesagt, die USA hat sich auch übrigens auch auf alternative Energie umgestellt. Es ist nicht so, dass es hier nur in Deutschland ist. Die sind sogar ziemlich weiter, ja. Und ich meine auch Skandinavien und so. Das beschränkt sich überhaupt nicht auf Deutschland. Aber es geht nicht. Habe ich mich ein bisschen zerfaselt.
Das kann man sagen. Das war ja gerade in gewisser Weise eine Illustration des vorherigen Referates, weil du jetzt hier sehr deutlich gemacht hast, dass die Klimarettung vor allen Dingen eine Konkurrenzveranstaltung ist, bei der Europa gar nicht so gut dasteht gegenüber den Amerikanern. Das ist, war eigentlich das, das Daumen. Wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen, wer hier gut dasteht und wer nicht gut dasteht. Das hast du reingebracht.
Dein Anti-Amerikanismus in allen Ehren, aber das ist halt, das ist halt, bitte? Ich weiß jetzt bloß gar nicht, wofür das steht. Also ich meine, bis gestern oder... Ja, aber wie kommt man von diesen Fakten auf die Frage, wie steht dann Deutschland dagegen da? Das sind, wenn es wirklich bloß Fakten sind. Gut. Ich habe das. Ja, natürlich.
Ja, wir besser für die anderen.
Ja.
Ja, also vielen Dank erstmal. Während des Vortrags habe ich so ein bisschen stark herausgehört, dass Sie bei dem Ganzen eine Alternative im Kopf haben. Ich meine, Sie sagen ja, Grund für die deutsche Energiepolitik ist nicht Klimawandel, sondern sind ökonomische Interessen. Und jetzt kann man entscheiden, wie man dazu steht. Aber Fakt ist auch, dass wir auf jeden Fall unsere Energie anders herstellen müssen in Zukunft. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Und die Frage ist jetzt, wie können wir das machen, wenn nicht eben in einem kapitalistischen System wie heute, in einer neoliberalen Gesellschaft. Und ich habe so ein bisschen rausgehört, dass Sie vielleicht Ideen dazu haben und falls Sie das kommentieren wollen.
Das Anliegen war eigentlich ein bisschen bescheidener. Das Anliegen war nicht, sondern das Anliegen war mehr, die deutlich zu machen, dass es ein Unterschied ob man darüber redet. Welche Rolle spielt, das war der zweite Teil des Vortrags, welche Rolle spielt dieses Gebrauchsgut, sage ich mal, in der Wirtschaft, wie sie geht und steht, und was hat das mit der Energie, mit der Klimakatastrophe zu tun? Also schon, so wie ich den Vortrag auch eingeleitet habe, ein paar falsche Vorstellungen davon, worum es da eigentlich bei dem ganzen Zeug ginge, mal zu widerlegen und aus dem Verkehr zu ziehen. Das war das Anliegen. So, mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen. Also das wirft gar nicht die Frage auf, weil es dieses Wir, von dem Sie da reden, schlechterdings gar nicht gibt. Es gibt staatliche Berechnungen mit diesem Rohstoff. Der Gehalt dieser staatlichen Rechnung ist zwar kurz, aber doch erläutert worden. Und es ist auch gesagt worden, woher das eigentlich kommt, dass Staaten, sobald sie sich den Zweck setzen, zu sagen, sie wollen für ihre nationale Wirtschaft eine verlässliche Versorgung mit Energie haben, sofort sich in einen Gegensatz zu den Lieferanten begeben. Dass es sich gar nicht einfach um eine Ware handelt, wo man sagt, der eine verkauft sie, der andere kauft sie, das Geld geht über den Tisch und gut ist und beide Seiten sind zufrieden. Sondern kaum hat man einen Vertrag zum Liefern von Öl mit Saudi-Arabien oder einen Vertrag zum Liefern mit Gas von Russland, wird sofort die Frage aufgemacht, ist das nicht eine Möglichkeit einer anderen Macht, sich in unsere Politik einzumischen? Machen wir uns nicht abhängig? Was ist das für ein Gedanke? Dass also in der Energiefrage von vornherein immer gar nicht bloß ökonomische Interessen, also sowieso erstmal gar nicht die Interessen derjenigen, die sie verbrauchen, also der Stromabnehmer, wie wir jetzt zum Beispiel im erleuchteten Raum sitzen wollen, sondern dann auch mal die das Energie verbrauchen als Kostenfaktor in ihrer Produktion und die es produzieren als Geschäftsmittel. Das ist gar nicht, dass diese Ware von vornherein gar nicht ein Produkt ist, was überhaupt nur für die ökonomischen Benutzer von Interesse ist und sofort ein staatliches Projekt. Das war, sollte ein bisschen, die Betonung dieses Arguments sollte ein bisschen eine Hilfe sein für die Überlegung, und deswegen ist es auch so unglaubwürdig, dass genau diejenigen, die seit da jetzt nunmehr bald 150 Jahren den Weltenergiemarkt so hergerichtet haben, wie er existiert, die jetzt sagen, gerade weil er so funktioniert, wie er funktioniert, wollen wir unabhängige Energiequellen haben, welche, über die wir national souverän verfügen, wo wir uns nicht abhängig machen. Dass ausgerechnet die auf die Energiewende kommen sollen mit dem Argument, die Fidschi-Inseln gehen unter. Das hat uns erstmal im Ausgangspunkt nicht eingeleuchtet und deswegen haben wir uns überlegt, wie hängt das beides miteinander zusammen. Das hat mit der Frage, was man sich sonst noch alles vorstellen könnte, eigentlich, die ist damit nicht zu beantworten.
Darüber hinaus, ja, das finde ich.
Tut mir leid, also.
Also danke. Ich dachte, Sie hätten vielleicht noch Gedanken dazu, aber da lag ich wohl falsch. Das stimmt natürlich auch, was Sie jetzt die ganze Zeit gesagt haben. Es ist auch Fakt, und ich glaube, das wissen Sie auch, dass die Kosten des Klimawandels gestiegen sind und immer noch steigen, auch die Kosten der Konsequenzen des Klimawandels. Das heißt, und damit will ich einfach mal ein bisschen auch die Frage mit in den Raum werfen. Wir wissen, dass diese Folgen schon mit, ich sage jetzt mal, CO2-Emissionen oder CO2-Äquivalent-Emissionen zu tun haben. Und wir wissen, dass die runtergehen müssen. Das heißt, dass wir auch wissen, dass wir unsere Art, Energie zu erzeugen, global verändern müssen. Und die Frage ist dann, also bleibt für mich dann, wie wollen wir das machen? Ist ja okay, dass der Grund jetzt vielleicht nicht unbedingt ist, dass wir uns alle lieb haben und uns die Menschheit wichtig ist und dass wir Gewinn machen wollen. Ich sage jetzt schon wieder wir. Ich benutze jetzt
das liegt so ein bisschen am Gegenstand.
Das wäre jetzt mal so in den Raum. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man das sonst, wie wir die Menschheit uns sonst retten können, wenn nicht eben dann durch andere Energiepolitiken.
Verstehst du, das Problem ist ein bisschen, dass ich mich dem gerade verweigern wollte, mich in ein geistiges Wolkenkuckucksheim zu begeben. Und das geistige Wolkenkuckucksheim beginnt mit dem Wörtchen wir und stellt sich vor. Alles Mögliche kann man sich da vorstellen, wie man alles menschenfreundlich, anständig und so weiter machen könnte. Aber die Gedanken taugen so lange nichts, bevor man sich nicht davon verabschiedet zu meinen, müsste doch irgendwie ein in der Welt schon vorhandener Zweck sein. Und das drückt man aus, wenn man sagt, Sie wissen schon das Wir. Nein, das weiß ich nicht, weil ich dieses Wir einfach nirgends entdecke, außer in der Redeweise von Politikern, die dann deswegen und damit für sich in Anspruch nehmen, über die Frage, was andere Leute und wo die Kosten übrigens landen, ne? Was andere Leute von der Energiewende haben und was nicht. Ne? Also wenn man zum Beispiel so einen Satz sagt, wie du, die Kosten des Klimawandels steigen, dann ist immer mein erster Gedanke an der Stelle, wenn man nicht mal dazu sagt, bei wem fallen die an, wie machen sie sich geltend und auf wen werden sie abgewälzt, taugt die ganze Rede von den Kosten nichts. Weil dann redet man gar nicht über die wirklichen Kosten, die einer hat und die Frage, ob er die an andere loswerden kann. Ich mache mal ein Beispiel, das habe ich, als wir den Vortrag in Leipzig gehalten haben, da schon anlässlich dessen, was da Siemens so in Görlitz veranstaltet. Ne? Ja, da kann man sich auf den Standpunkt stellen, dieser arme Konzern, dem nimmt niemand mehr seine Turbinen ab wegen der Energiewende und jetzt hat er ein fürchterliches Dilemma. Und jetzt muss er sogar Arbeiter entlassen, obwohl er doch eigentlich so ein sozialer Betrieb ist. Man kann aber auch sagen, es ist ja mal interessant. Die Kosten mögen ja bei Siemens anfallen, aber tragen müssen sie die Belegschaft. Und das ist ein bisschen was anderes, als zu sagen, es gibt allgemeine Kosten und die steigen für uns alle. Da muss ich sagen, dann ist es schlicht und einfach unwahr. Es mag ja Kosten geben, aber für wen die Kosten sind, und für wen sie Vorteile sind, das ist damit überhaupt nicht ausgemacht, beziehungsweise es ist ausgemacht. Und das entscheidet sich nicht an einem Menschheitsproblem, sondern an der sozialen und ökonomischen Rolle, die Leute in dieser Ökonomie und in dieser Politik spielen.
Ich wollte auch noch mal einen Gedanken zu deiner Überlegung machen, die auch bei Vorrednern immer vorhanden waren. Nämlich, bei dir hieß es als der Satz, die Emissionen müssen runtergehen. Und dann sieht man sich die Welt an, quasi, was ist jetzt eigentlich für eine gute Bedingung, dass die Emissionen runtergehen. Also der eine Beitrag hat es vor einer Stunde mal so ausgedrückt, das ist doch auch bei Trumps Ausstieg aus dem Abkommen doch eine Riesenchance. Weil China jetzt, und was kam als Beleg, China hat x Patentanmeldungen und sonst was. Jetzt ist im zweiten Teil des Vortrags, müsste eigentlich ein bisschen klar sein, wie man wie die Chance zu beurteilen ist. China komplementär will in den Markt einsteigen und nicht einfach nur Technologien importieren, sondern selber Technologieführerschaft in diesem kapitalistischen Bereich übernehmen und neben seinen ganzen täglichen Smogabschaltungen, die weiterhin stattfinden, schaltet es sich in den Weltmarkt ein. Das ist der Grund für das mit der Merkel ein Regelwerk zu vereinbaren, was dann unter anderem auch ihre Konkurrenz eröffnet und meinetwegen China dann mal vor ist oder nicht. Jetzt, wenn man sich wirklich nur borniert auf den Standpunkt stellt, es ist aber die einzige Energie, also das zur Eigenschaft der Technologie macht und sich um das Warum und wozu sie angezettelt werden, keine Gedanken macht, dann landet man am Schluss irgendwo dabei, im Prinzip alle wirklichen Agenten mit dem, was die aus ihren Gründen machen, als eine gute Bedingung für Emissionsverminderung zu nehmen. Also da, jetzt ist er ja schon weg, der vorherige Anti-Amerikaner, aber der hätte nach der Logik, die man selber ernst nimmt, da muss er sagen, das ist ja prima, dass Trump das jetzt auch macht, dass China das auch macht, dass das, weil das ist die einzige Alternative. Dann muss er seinen Gedanken eigentlich auch schon so ernst nehmen, dass er dann Konkurrenzvergleiche und Deutschland ist ein Zwerg, ihm auch nicht mehr einfallen. Also so verkreuzen sich da die beiden Gesichtspunkte. Einerseits immer mit Rettung des Guten zu verbinden, die Konkurrenz ja, soweit sie zu dem Guten findet, dann einfach mit abzusegnen, ohne dass man sich den Gehalt und worum geht es bei der Konkurrenz, wo ja immerhin, das wäre dann eine weitere Klärung wert, die Notwendigkeit von Umweltzerstörung drin liegt, also neben Krieg und sonst was.
Ich wollte übrigens noch mal nachtragen zu vorhin, also wenn Sie noch, zu dem Argument von dem Kollegen, der jetzt inzwischen leider auch schon weg ist, China meldet so viele Patente an. Man könnte ja an der Tatsache, dass in einem Staat Patente auf technologische Erneuerung angemeldet werden, also gerade die Reservierung der Umsetzung dieser technologischen Erkenntnisse für die eigene nationale, für den eigenen nationalen Nutzen schon mal sehen, dass es mit dem gemeinsamen Interesse nicht so fürchterlich weit her sein kann. Weil wenn es ein gemeinsames Interesse gäbe, würde man die alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die man hat, sofort frei ins Netz stellen und sagen, benutzt sie. Jeder, der einen guten Einfall hat, wie das Klima gerettet werden kann, soll das tun. Also nur so als Klammer mal zum Nachdenken. Ja, gibt es noch Diskussionsbeiträge?
Also es wäre eigentlich, ich hatte versucht in meinem Teil deutlich zu machen, dass diese, wofür dieser Titel der allgemeinen Betroffenheit durch den Klimawandel gut ist, dass das dafür gut ist in einem Konkurrenzkampf zwischen Nationen, wo die eine versucht, die andere für sich einzuspannen. Die Vorrednerin hatte in ihrem Teil erläutert, wofür der Titel gut ist, wenn die Kanzlerin Probleme der Menschheit definiert und sich zum Erfüllungsgehilfen davon macht. Und es wäre eigentlich viel gewonnen, wenn wenigstens bemerkt wäre, dass man sich hinter diesem Titel nicht einspannen lassen sollte. Wenn man schon sowieso, man ist ihr ja ausgesetzt, der Merkel und dem Trump und den anderen Idioten, wenn man wenigstens sich mal die geistige Freiheit nimmt, diese Machenschaften zu beurteilen und versucht rauszukriegen, welche Zwecke verfolgen sie da und sich nicht auch noch beim Nachdenken immer dafür einspannen lässt, das Problem, das die definieren, zu sagen, das mache ich mir in der Wir-Form zu eigen und ich halte sie zwar vielleicht als kritischer Mensch für eine schlechte Lösung, aber im Prinzip billige ich, das war ja vorhin selbst bei dem größten Kritiker noch inbegriffen, dass der gute Wille da ist, doch wenigstens irgendeinen Beitrag und sei es auch unter kapitalistischen Rechnungen zu diesem Menschheitsproblem abzuliefern. Also das wäre wirklich schon viel erreicht, wenn man sich wenigstens dafür mal nicht geistig einspannen lässt. Weil das ist einfach festzustellen, dass diese Klimafrage wirklich zu einer, wie soll man sagen, einer gewissen geistigen Verblendung beigetragen hat.